Hola chicos, les agradezco su concurrencia al acto de mis discursos, de mis charlas filosóficas. Soy Simón hablando y me equivoqué de lenguaje, claro, que quise. Eigentlich wollte ich auf Deutsch anfangen, ja klar, jetzt bin ich erst in der Spur. Hier, Babe. Grüße ich euch ganz herzlich zu Tischlein deck dich Folge 53. Ja, es geht rasant weiter. Jetzt habe ich ja doch einen ganz schön rasanten Rhythmus aufgenommen über die letzten Wochen. Und ich muss hier noch kurz die Lautstärke ein bisschen runterregeln. Aber was ist hier los? Irgendwas. Naja, egal. Mikrofon. Vielleicht noch den Schutzschild davor, ja. Schutzschild. Habe ich gelesen, vor allem zum Singen empfohlen, damit da nicht so viel Spucke dann hängen bleibt im Mikrofon. Gut. Jetzt sind wir hier auch geschützt. Auch das Mikrofon ist von meinen Aerosolen gut geschützt. Und damit begrüße ich euch von tiefstem Herzen in dieser warmen Stube des Tischlein deck dich Podcasts. Ja, die letzte Folge war schon was Besonderes. Da muss ich mich doch wieder selber loben. So wie Nietzsche schreibt. Nietzsche, ja, guter Stichpunkt. Mit dem werden wir gleich anfangen. So wie Nietzsche schreibt, kann der Künstler eben gut und gerne auf das Lob der anderen verzichten. Das Lob des Publikums, das ist gar nicht so essentiell. Da kann er auch ohne es auskommen, aber worauf er wahrscheinlich nicht verzichten kann, sagt Nietzsche, das ist sein eigenes Lob, das ist die eigene Anerkennung und der eigene Beifall. Das, ja, habe ich hier so also auch festgestellt, wo ich eine extrem kleine Hörerbasis habe, leider extrem wenig Rückmeldungen. Ja, Rückmeldungen zur Güte meines Produkts hier. Immer noch nur diese eine hervorragende Bewertung von Lia damals unter Folge 22. Ja, aber deshalb kann ich umso weniger auf meinen Applaus von mir selbst verzichten. Und diese Folge, die reiht sich also ein, sage ich mal, die letzte Folge in die Reihe der herausragendsten Tischlein deck dich Folgen aller Zeiten. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ob wir diesen großartigen Bau mit kleinen Podcast-Stückchen hier, den großartigen Bau meines Theoriegebäudes, Tisch des Tischlein deck dich Gebäudes, wo sich der Tisch am Ende selbst deckt. Dieses Gebäude hier kann ich jetzt also weiter konstruieren und heute wird es auf jeden Fall eine intensive Folge, weil sich so viel Material hier gestapelt hat bei mir. Jetzt nicht unbedingt mit der Pandemie in Zusammenhang stehend, aber das auch. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich eigentlich machen will heute, aber das sehen wir dann. Jetzt kommen wir erstmal so gut an hier. Das, was sich da stapelt, meine ich, sind halt meine Gedanken und diese extrem polarisierte Situation jetzt, wo ich diese Diskussion verfolge. Und ja, normal versuche ich mich davon fernzuhalten, aber jetzt merke ich schon, wie das die geistige Gesundheit angreift. Sich wirklich mit solchen polemischen Debatten auseinanderzusetzen, das ist der immense Schaden in der Psyche von Millionen Menschen, Millionen Deutschen, sagen wir mal, wenn wir es auf dieses Territorium begrenzen, aber dieser Schaden, also, ja, der muss eben gegenübergerechnet werden, gegenüber dem nackten Leben, was wir da angeblich schützen wollen. Ja. Angeblich sage ich denn ja, klar glaube ich daran, dass es eine verbreitete Haltung in der Bevölkerung ist, dass man den Mitmenschen helfen will und sagt, ja, wir wollen solidarisch sein mit den besonders Gefährdeten und deshalb Einschränkungen hinnehmen. Aber ich sage eben, die Politiker, ob die überhaupt dieses Kalkül so drin haben, dass sie die Pandemie eindämmen wollen, weiß ich noch nicht mal, weil es ist sehr klar, dass sie ihnen nützt, dass sie ihre Macht stärkt und sie als umso stärker und handlungsmächtiger erscheinen lässt, wenn es da so eine große, unglaublich gruselige Bedrohung gibt, wie so ein kleines Virus, dann umso besser für sie und für die Medien. Das ist klar, deshalb sage ich, bezweifle ich das mal, dass diese Politik, die ja abläuft, überhaupt etwas damit zu tun hätte, irgendwie die Pandemie einzudämmen. Und wir sehen es ja mit Regelungen wie 3G. Seit dem Sommer wurde den Leuten so eingepflanzt, dass sie jetzt sicher wären durch die Impfung. Und ja, da gehen diese Leute also in 3G- oder 2G-Events und kümmern sich dann nicht mehr groß um die Nachverfolgung, schauen nicht mehr groß auf ihre Kontakte und haben so massiv diese Welle angefacht. Also ja, mag man sagen, in den Krankenhäusern ist es eine Welle der Ungeimpften, weil sich die halt da vermehrt wiederfinden mit ihren schweren Verläufen. Aber insgesamt wissen wir nicht, wie da der Unterschied ist zwischen geimpft und ungeimpft. Das ist halt der Punkt, wenn wir viel testen, dann finden wir auch viel. Und bei den Ungeimpften wurde halt jetzt im letzten halben Jahr viel mehr getestet, weil sie die Tests brauchten, da wo sie halt noch reinkonnten mit 3G. Und das sagte auch Kekulé, dass es ein massiver Schaden hier ist, dass den Leuten das so praktisch vermittelt wurde von der Politik. Sie wären jetzt sicher, das ist einfach ein fauler Deal. Man hat gesehen, dass die Bevölkerung pandemiemüde ist und hat ihr dann dieses Heilmittel, diese Aussicht auf ein Ende dieser Restriktionen so in Aussicht gestellt und so zur Verfügung gestellt, ohne dass das überhaupt eine wissenschaftliche Basis hätte, weil wir wissen, dass die Leute das Virus auch weitergeben können. Aber das sage ich nur, um hier klarzumachen, wo ich das wirklich unmoralische Verhalten hier in der Pandemie sehe, bei diesen Politikern, die das so einführen mit 3G. Und das ist ja völlig unabhängig von der Diskussion, die ich aufgemacht habe, dass es aus meiner Sicht auch in die Richtung eines Apartheidsstaats geht und deshalb völlig unabhängig davon schon kategorisch abzulehnen und zu verurteilen ist, sowas überhaupt nur zu denken, dass das jetzt irgendwie nötig sein sollte durch 3G-Regelungen. Nee, also wenn es so schlimm ist mit der Pandemie, dann muss halt Einschränkungen für alle geben. Ja, dann müssen wir halt sagen, jetzt bleiben wir alle zu Hause. Aber so eine Politik der Segregation, der Trennung der Bevölkerung ist gruselig und das ist viel, viel gruseliger als das, was das Virus eigentlich uns antut, was es selbst hätte anrichten können, wenn wir meiner Maßgabe gefolgt hätten und gesagt hätten, nein, gar keine Gegenmaßnahmen, lassen wir es frei laufen, Laissez-faire-Politik, so wie Trump es sagte am Anfang, also kein Interventionismus, warten wir erstmal ab, diese Politik wäre sehr viel harmloser, sehr viel besser gewesen, denke ich, in ihren Gesamteffekten, die Gesamtschäden wären sehr viel milder gewesen, aber auch Kekulé stimmt dem praktisch zu, meiner Aussage, weil er sagt, ja, müssten mal eine Gesamtbetrachtung machen, dass jetzt eigentlich 90% der Maßnahmen, die wir gegen das Virus, gegen die Weiterverbreitung des Virus ausgerollt haben, dass 90% davon ineffektiv waren oder sogar kontraproduktiv und nur 10% haben es wirklich gebracht. Also dass dieser Punkt von Stefan aus dem Fernsehpodcast, ja, mit Masken als einzige Maßnahme hätte es eigentlich auch schon klappen können, weil wir da sehen, wie stark das Infektionsrisiko vermindert. Also 17 Mal hatte ich da gehört, 17 mal geringeres Infektionsrisiko durch eine FFP2-Maske. Gut, da also sehen wir, ja, entweder man macht es halt so strikt mit Maßnahmen, wo man weiß, da bringt es auch was, da können wir auf die Effektivität setzen, oder halt man lässt es ganz. Das ist durchaus eine ethische Überlegung und nicht so, wie Kekulé da sagte, dass es unvernünftig wäre bei den Briten, dass dort jetzt schon diskutiert wird, ob man die Maßnahmen ganz beendet, das jetzt auslaufen lässt und dann durch Seuchung einfach zulässt. Das ist unvernünftig, sagt er. Aber nee, finde ich nicht so unvernünftig. Also zumindest, dass es in der Diskussion ist, das ist halt auch der Punkt mit dem Kommunismus, was ich von Mal und Grund gelernt habe, dass man zumindest diese extrem radikalen Positionen in die Diskussion bringen muss und allein dadurch verändern sie ja schon was. Auch wenn ich natürlich an den Kommunismus glaube, aber klar ist, jetzt so direkt wird er nichts verändern, aber auch im demokratischen Diskurs würde es sehr, sehr viel bringen, wenn sich die Linke hier klar stalinistisch bekennen würde zu den Gulags auch, dass das halt Maßnahmen sind, die man braucht. Ja, weil es einfach auch Menschen gibt, wie die heutigen Medienschaffenden, wie ich schon sagte, Klaus Kleber in Folge 24, dass ich den gern ins Gulag stecken würde und dass das nicht aus Bosheit ist oder aus Strafe. Nein, nicht darum, um ihn zu strafen für seine Verbrechen, was natürlich, ja, was man auch machen könnte, wenn man rachsüchtig wäre, aber einfach um hier aus dem Vorsorgeprinzip, dass wir für die Zukunft verhindern müssen, dass diese Leute, die da ja die Bevölkerung verseuchen durch ihr Nachrichtengift, dass die in Zukunft nicht mehr so viel Schaden anrichten können. Und da müssen wir sie halt für eine Zeit auch einsperren. Aber das ist nichts Unmenschliches, das ist einfach nur realistisch, um unser Ziel der Revolution durchzusetzen. Eine Linke, die sich zu so radikalen Positionen bekennen würde, würde also auch einen deutlich anderen Einfluss haben auf die politische Kultur. Aber egal, deshalb sage ich, auch diese Forderung des kompletten Endes der Maßnahmen ist völlig legitim. Auch wenn es vielleicht, ja, wenn es wirklich so umgesetzt würde, an der einen oder anderen Stelle, dann wirklich zu überlasteten Krankenhäusern führen würde. Aber ja, da sterben dann Menschen, eventuell weil sie auch nicht mehr behandelt werden können. Aber trotzdem, aus meiner Sicht ist diese Debatte nicht ganz ehrlich. Also es sterben auch so jeden Tag Menschen im Krankenhaus, einfach aus Behandlungsfehlern, weil die Ärzte zu sehr unter Stress stehen. Es ist so klar, dass da jeden Tag sowas passiert, was man leicht verhindern könnte, wenn man sagen würde, wir müssen darauf achten, dass die Ärzte hier wirklich nur einen 8-Stunden-Tag haben, dass hier wirklich Pausen eingehalten werden, weil sonst jeder Konzentrationsmangel führt am Ende dazu, dass Menschenleben gefährdet werden. Das ist so einleuchtend. Und da brauchen wir jetzt eigentlich nicht darüber zu reden, was passiert jetzt in der Pandemie. Ja, dann sterben halt mal 10.000 Menschen an so einem Virus, aber das ist ein beschränkter Schaden an Menschenleben. Ja, und das systemische Problem in den Krankenhäusern ist ja wirklich viel schlimmer, dass da jährlich, jahrelang immer weiter diese Menschen sterben, einfach weil wir das Krankenhaussystem so auf Effizienz und auf Profitsteigerung getrimmt haben. Und die Helios-Kliniken, wie Sarah Wagenknecht meinte, haben im Jahr 2020 den höchsten Gewinn gemacht oder die höchste Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Also den höchsten Gewinn überhaupt jemals letztes Jahr. Den also auch die meisten Krankenhäuser gehören in Deutschland. Also nicht die absolute Mehrheit, aber ja, der größte Privateigentümer von Krankenhäusern, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun gut, soweit also zu meinen durchaus vernünftigen Überlegungen hier. Ich muss mich hier weiter gegen diesen Mainstream, gegen diesen miefigen Konsens wenden, weil das ist das, was ich so da raushöre jetzt seit Beginn der Pandemie, was ich da höre in diesem Diskurs von anderen links angehauchten Podcasts, dass da eigentlich von Anfang an die gleiche Stimmung war wie 1914, habe ich so das Gefühl, in der SPD, dass man sagt, jetzt sind wir alle Vaterländer, jetzt gilt's, jetzt müssen wir mal diese politischen Differenzen über Bord schmeißen. Ja, das ist leider die Realität, die ich da wahrnehme, dass gesagt wird, jetzt sind wir alle Teil des Volks und da ist ja klar, dass du jetzt auch dazu beiträgst, zum Infektionsgeschehen zumindest potenziell und da musst du jetzt halt mal nicht daran denken, was du sonst noch für Probleme hast mit der Politik, mit einzelnen Politikern oder mit ihren Strategien und Zielen. Nein, jetzt geht es halt darum, du selber bist hier Teil, du selber kannst dich eingliedern und musst hier durch vernünftiges Verhalten auch beitragen. Und wer da nicht dazu bereit ist, wer nur mit einer medizinischen Maske trägt in der Bahn, der gefährdet halt schon, der erhöht da ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich doch das Aerosol da entschleicht, entwischt, entfleucht und dann am Ende der Kette jemand stirbt. Aber dieses Denken ist, wie ich meinte, auf ganzer Linie zurückzuweisen. Und das ist ja schön. Das war wie ein Freispruch für mich, ja. Was ich da letztes Mal gesagt habe, diese ganze Episode, war wie so ein Freispruch, wie so ein lebenslanger Prozess, wie bei Kafka, der auch sich immer in diesem Konflikt gefühlt hat mit seinem Vater. Aber für mich war es jetzt wirklich nur dieser begrenzte Prozess, der Pandemieprozess seit Beginn 2020, dass ich mich da so schuldig gefühlt habe. Oder, ja, dieses ambivalente Gefühl, müsste ich nicht auch irgendwie moralischer sein, wie diese ganzen vermeintlich Linken da auf Twitter und die ganze Zeit posten, wie viele Tests ich mache, wie gut ich meine Maske aufsetzen kann. Naja. Nein, habe ich dann gemerkt, es ist durchaus jemand frei zu sprechen, der sagt, er kann die Pandemie nicht ernst nehmen und ja, man trägt eventuell auch dazu bei, aber das ist in jeder Lebenssituation so, bei jeder Infektionskrankheit. Und ja, ich akzeptiere das einfach nicht, dass es jetzt bei Corona so schlimm sein soll. Und ja, weil sonst müsste ich auch bei jeder Infektionskrankheit. Also hier einfach dieses Argument, nein. Generell kann es ein vernünftiges Verhalten geben in einer pandemischen Lage, aber immer mit diesem Ziel, halt diese Ressourcen in den Krankenhäusern nicht zu überlasten, aber mit diesem komplett maximal Ziel der Komplettvermeidung von Corona, das ist ein bisschen irrational, nicht einsichtig für mich, aber hier schwafel ich einfach so vor mich hin, weil ich auch Angst habe davor, jetzt zu den Dingen zu kommen, die ich mir hier notiert habe. Weil das eine war etwas Persönliches, weil, wie ich meinte, muss ich hier immer mal wieder auch eingehen auf meine Ankopplung an die physische Realität, an mein biologisches Dasein. Und ja, das ist jetzt genau das. Kommen wir also darauf, dass ich mich so in einer Phase, leicht depressiven Phase fühle, was sicher auch mit dem Wetter zu tun hat. Aber ja, irgendwie nach der Aufnahme von der letzten Folge 52 war ich natürlich in Hochstimmung. Und jetzt aber weiß ich gar nicht, was mir da passiert ist. Also am Wochenende, finde ich, Wochenenden sind sowieso immer deprimierender. Wie gesagt, sonntags verstehe ich nicht, warum die Geschäfte zu haben, wenn es doch das Einzige ist im Kapitalismus, was unserem Leben noch Sinn geben kann, dass wir halt einkaufen. Ja, da kann man sich halt glücklich fühlen. Dann sollte man das den Leuten doch auch öffnen sonntags. Also verstehe ich nicht ganz, was soll das? Das darf man frei hat, kann man dann nicht mehr einkaufen. Ja, und klar kann man sagen, die Arbeiter, die Angestellten da, die Armen, ja, dann sollen sie halt Zuschläge kriegen hier. 50% oder 100% Wochenendbonus, dann, oder ja, kann halt nur der arbeiten, der sich auch freiwillig bereit erklärt. Das könnte man alles so organisieren. Gut, dann jetzt aber, ja, deshalb auch, weil es gerade Wochenende war. Ja, es ist hier Montag, 13. Dezember, ich glaube deshalb. Aber es ist auch immer gut zur Erklärung parat zu haben für so düstere Stimmung, die einen befallen, so wie mit dem Novemberwetter, was ich meiner Freundin erklärt habe, wie einem das aufs Gemüt schlagen kann oder wie das deutsche Gemüt eigentlich schon so davon gebildet ist, von diesem nebligen Herbstwetter immer. Und eine Erklärung, sich daran festzuhalten, ist also besser als gar nichts zu haben. Das führe ich hier also an, aber vor allem auch, dass es da diesen Engpass gab bei meiner Gesundheit. Ja, ich hatte das mal gesagt, irgendwann in den späten 40er-Folgen. Ja, langsam ist es ein bisschen schwierig, die einzelnen Folgen noch so auseinanderzuhalten. Aber in den späten 40ern hatte ich es mal gesagt, dass das Gras, das hier bei mir auf Vorrat ist, das ist für mich auch so immer der Bestand an Gesundheit, den ich noch habe. Weil wenn es knapp wird, dann wird man so leicht paranoisch. Und klar, durch die Illegalität, in die man da reingedrängt wird, denkt man dann schon daran, wie jetzt wieder was Neues besorgen. Und wenn es legal wäre, dann würde man halt wahrscheinlich eher so denken, ja gut, jetzt kaufe ich mir mal eine kleinere Menge hier das Wochenende für ein paar Tage, 1-2 Gramm, dann rauche ich die weg und dann ist auch gut wieder, dann schauen wir mal, was ich nächstes Mal wieder einkaufen gehen kann. Das, glaube ich, ja, wäre das normale Konsumverhalten, dass die Leute dann deutlich weniger konsumieren, statt wie jetzt, wo man halt viel mehr auf einmal kaufen muss, damit es sich lohnt. Und dann raucht man halt auch alles weg und dann wieder dieses Problem jetzt, wieder zum Kriminellen werden, um hier den nächsten Einkauf zu machen. Also für mich ist diese Politik wirklich unmenschlich, der Illegalisierung. Und hier muss ich das auch anbringen, die Kommunistenbubble auf Twitter, da die hier diesen Kampf nicht unterstützt hat. Wie ich gesehen habe, gab es da viele, die hier gepöbelt und genörgelt haben gegen die dann beschlossene Legalisierung im Koalitionsvertrag. Und ja, also solche Genossen, die wünsche ich meinem schlimmsten Feind. Aber okay, dann muss ich das hier nur sagen. Ja, weil ich das auch loswerden will und sagen will, nee, damals klang es vielleicht ein bisschen lächerlich, als ich das sagte, dass das meine Gesundheit ist, aber nee, es ist nicht so lächerlich, wenn man da was Materielles, was Festes hat, das einem so anzeigt, wie gerade die Stimmung ist oder das so ein Indikator ist, in welche Richtung die Stimmung geht, dann, ja, weiß auch nicht. Die Gesundheit ist halt schwer zu definieren. Dann hat man immer in so etwas in der Hand und es lässt sich so überhaupt nicht definieren, was gesund sein soll, was nicht gesund. Ja. Das macht mich halt immer ein bisschen ungesund, dieser Vorrat, der sich neigt. Und dann denke ich halt auch daran, wie süchtig ich eigentlich bin, ob das nicht zu weit geht, ob ich mich hier nicht disziplinieren müsste und so weiter. Ah, genau, aber das führt mich zu diesem wunderbaren Punkt, so wie die letzte Folge ja geendet hat, dass ja eigentlich jeder wahrscheinlich dieses Bedürfnis hat in sich, jetzt aber wirklich mal sein Leben auf die Reihe zu kriegen, mal wirklich früher aufzustehen, wie in meinem Fall, oder mehr zu lesen. Ja, ich habe hier so viele Bücher, aber das ist alles so wirr. Ich habe bestimmt 20, 50 Bücher, die ich gleichzeitig angefangen habe, aber dann lese ich da weiter, bei manchen dann nur alle 2 Monate mal. Das ist alles zu wirr. Und da meine ich halt, so hat doch jeder seine Baustellen, wo er sagt, nee, also ich müsste hier eigentlich mal Struktur reinbringen. Und genauso ist doch die Gesundheit, dass hier keine oder ja wenige so absolut gesund leben können und es sich klar immer weiter schon zu einem Wahn gesteigert hat in den letzten Jahrzehnten, dieser Gesundheitstrend. Diese Frage, was muss man essen? Muss man vegetarisch sein, um gesund zu sein? Und ja, dass das alles so ein Wahnsinn ist, der Gesundheit, dass dem eigentlich niemand gerecht werden kann. Und zu vegetarisch will ich hier nur kurz anmerken, dass für mich einfach das beste Argument dafür ist, dass es viel besser schmeckt als Fleisch. Also kein Fleisch kann mir so gut schmecken wie eine schöne Zucchini oder Aubergine sind meine Lieblingsgemüse und die kaufe ich immer. Aber ja, wenn man das einfach so andünstet, das finde ich, also so lecker ist kein Fleisch. Also ich kenne nichts, was dem gleichkommt. Und deshalb ist dieses ganze Gerede mit nachhaltigem Konsum und so weiter, das ist völliger, das ja, ist für mich einfach nicht mehr akzeptabel. Nee, das ist auch ein Eingriff in die Gesundheit, nämlich, wie Stefan da letztens twitterte. Der Hinweis, mal ein Kind weniger zu bekommen wegen dem Klimawandel, das ist auch eine unzulässige Diskursüberschreitung, aber genauso diese Hinweise, doch mal vegan zu leben, auf Flugreisen zu verzichten, auch das unzulässige Eingriffe in die Gesundheit, die uns da so normieren wollen. Und ja, wenn es doch eigentlich das viel bessere Argument gibt, dass es einfach keinen Grund gibt, Fleisch zu essen, weil es nicht so schmeckt und weil man sich auch überlegen kann, okay, ethisch. Diese Tiere leiden dann ja zumindest darunter zu sterben. Ja, wie soll das würdig ablaufen? Also irgendwo ist doch da der Tod im Spiel. Das ist klar. Wenn man da auf so einem Tierkadaver rumkaut, wie soll man sich da noch gut fühlen? Aber okay, dieser ethische Gesichtspunkt würde für mich auch schon reichen. Und das kann ja dann jeder für sich selber überlegen. Aber ja, was ich da nur meinte. Dieser Gesundheitsdiskurs, dieser Zwang zur Gesundheit ging also schon vor Corona viel zu weit. Jetzt aber diese Frage, ja, dass das ja niemand erreichen kann. Und wir haben so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Agamben schrieb, 200.000 in Italien, 200.000 Todesfälle, natürlich viele Lungenkrebs-Todesfälle und ja, so viele Dinge. Also, wo man klar weiß, dass man hier nicht ganz so gesund lebt. Und ja, deshalb ist es einfach lächerlich, ist einfach von vornherein sowas von absurd, dann dieses Paradigma aufzustellen, jetzt unbedingt Corona zu vermeiden, wenn wir von Anfang an wissen, dass es kein so gefährliches Virus ist für die meisten Menschen. Also ja, es ist von Anfang an ein Diskurs, der einen unmenschlichen Druck den Individuen auflastet, dass sie jetzt dafür sorgen müssen, ihre Gesundheit zu managen und dass davon auch die Gesundheit des Landes abhängt und dass nicht alles bald zusammenbricht. Gut, Das ist einfach unmenschlich. Und jetzt muss ich aber langsam hier reinkommen. Fangen wir am besten mit Nietzsche an. Und dann kann ich am besten auch was Musikalisches spielen. Aber hier lese ich einfach mal Nietzsche ein bisschen vor aus seinem Werk Die fröhliche Wissenschaft, das ich ja schon ein, zwei Mal zitiert hatte. Hier Kapitel 222. Dichter und Lügner. Der Dichter sieht in dem Lügner seinen Milchbruder, dem er die Milch weggetrunken hat. So ist jener elend geblieben und hat es nicht einmal bis zum guten Gewissen gebracht. Ja, das ist also der Bruder. Ja, das ist sehr interessant. Am besten dichten kann man eben, indem man erfindet und lügt und das so realistisch zu schreiben, wie es in diesem Essay von Welbeck hieß in Folge 50, das führt, glaube ich, nicht zur Wahrheit. Das, ja. Und es ist halt dann für den Dichter eine schwierige Situation, das einzusehen. Er ist eigentlich auch nur ein Lügner, aber so mit so viel Prestige bedacht, so gesellschaftlich angesehen. Und der kleine Bruder, der Lügner, der hat es nicht mal bis zum guten Gewissen gebracht. Der hat immer noch ein schlechtes Gewissen wegen seiner Lüge. Also da kann er dann schon ein bisschen Mitleid bekommen. Gut, aber weiter. Kritik der Tiere, Kapitel 224. Kritik der Tiere. Ich fürchte, die Tiere betrachten den Menschen als ein Wesen ihresgleichen, das in höchst gefährlicher Weise den gesunden Tierverstand verloren hat. Als das wahnwitzige Tier, als das lachende Tier, als das weinende Tier, als das unglückselige Tier. Ja, schon richtig. Auch ich. Diesen Tierverstand einfach verloren manchmal so, ja. Gut, dann jetzt. Ja, 225. Die Natürlichen. Das Böse hat immer den großen Effekt für sich gehabt. Und die Natur ist böse. Seien wir also natürlich. So schließen im Geheimen die großen Effekthascher der Menschheit, welche man gar zu oft unter die großen Menschen gerechnet hat. Ja, das erinnert uns schon an Welbeck, was er da schrieb, die großen Schriftsteller. Man glaubte, nur böse Menschen könnten große Schriftsteller werden in Frankreich, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, die Bösen, die wollen einfach böse sein, weil sie sehen, okay, das macht den größten Effekt. Die Natur ist böse, ja, so viel Leiden, so viele Tiere, die andere Tiere auffressen, andere Tiere jagen, da ist so viel Grausamkeit im Spiel. Seien wir natürlich. Aber das sind eben nur die großen Effekthascher und die werden zu Unrecht auch unter die großen Menschen gezählt. Jetzt aber weiter. Ich wollte ja eigentlich zu was anderem kommen, aber es sind ja alles kleine Kapitelchen in der Passage von der fröhlichen Wissenschaft. Da gibt es auch andere Stellen mit größeren Kapiteln. 226. Die Misstrauischen und der Stil. Wir sagen die stärksten Dinge schlicht, vorausgesetzt, dass Menschen um uns sind, die an unsere Stärke glauben. Eine solche Umgebung erzieht zur Einfachheit des Stils. Die Misstrauischen reden emphatisch, die Misstrauischen machen emphatisch. Hm. 227. Fehlschluss, Fehlschluss. Er kann sich nicht beherrschen. Und daraus schließt jene Frau, es werde leicht sein, ihn zu beherrschen, und wirft ihre Fangseile nach ihm aus. Die Arme, die in Kürze seine Sklavin sein wird. 228. Gegen die Vermittelnden. Wer zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, ist gezeichnet als mittelmäßig. Er hat das Auge nicht dafür, das Einmalige zu sehen. Die Ähnlichseherei und Gleichmacherei ist das Merkmal schwacher Augen. Trotz und Treue. Er hält aus Trotz an einer Sache fest, die ihm durchsichtig geworden ist. Er nennt es aber Treue. Die Gründlichen, die langsam der Erkenntnis meinen, die Langsamkeit gehöre zur Erkenntnis. Ja. Erinnert mich nur an Hans Jessen, seinen Stil da zu reden im Aufwand-Podcast. Diese Gründlichkeit, ja, ein Thema von allen Seiten zu beleuchten und da langsam. Gut. Träumen. Man träumt gar nicht oder interessant. Man muss lernen, ebenso zu wachen. Gar nicht oder interessant. 233. Gefährlichster Gesichtspunkt. Was ich jetzt tue oder lasse, ist für alles Kommende so wichtig als das größte Ereignis der Vergangenheit. In dieser ungeheuren Perspektive der Wirkung sind alle Handlungen gleich groß und klein. Ja, das erinnert mich an diese Frage der Handlungen. Soll ich jetzt eine Maske tragen, die Kontakte beschränken und so weiter? Aber nein, das kann man ja so entscheiden in der einen oder anderen Situation situativ. Aber grundsätzlich gilt es doch für alle Handlungen, dass sie eine Auswirkung haben am anderen Ende der Kette, ja, was das immer so ist. Aber vielleicht sollten wir so darauf blicken, das Größte, was jemals geschehen ist, ja, was auch immer das jetzt ist, aber unsere nächste Handlung könnte genau die gleiche Wucht und Bedeutung haben. Dann sind nämlich alle Handlungen gleich groß und klein. Dann, ja. Nummer 234. Trostrede eines Musikanten. Dein Leben klingt den Menschen nicht in die Ohren. Für sie lebst du ein stummes Leben. Und alle Feinheit der Melodie, alle zarte Entschließung im Folgen oder Vorangehen bleibt ihnen verborgen. Es ist wahr, du kommst nicht auf breiter Straße mit Regimentsmusik daher. Aber deshalb haben diese Guten doch kein Recht zu sagen, es fehle deinem Lebenswandel an Musik. Wer Ohren hat, der höre. Geist und Charakter. Mancher erreicht seinen Gipfel als Charakter, aber sein Geist ist gerade dieser Höhe nicht angemessen und mancher umgekehrt. Gut, jetzt aber das Letzte. Das war das eigentlich, was ich mir ausgesucht hatte. Ich dachte, das passt zu meiner spannungsvollen Position hier im Podcast, wo ich mich auch manchmal ein bisschen zerrieben fühle zwischen zwei Polen, zwischen der Treue zu einem, wie auch immer gearteten Denkprojekt oder der Treue zu einem Vorbild-Podcast. Immer wieder zerrieben. Und ja, deshalb dieses Kapitel 236. Um die Menge zu bewegen. Muss nicht der, welcher die Menge bewegen will, der Schauspieler seiner selber sein? Muss er nicht sich selber erst ins grotesk Deutliche übersetzen und seine ganze Person und Sache in dieser Vergröberung und Vereinfachung vortragen? Ja, und so auch ich meine Opposition gegen die Gesundheit muss ich ja auch so ein bisschen ins Groteske übersetzen. Ja, das ist nämlich, was ich vorher meinte. Das ist ein bisschen grotesk vielleicht, diese Metapher der Gesundheit, die ich da aufstellte. Aber doch, es muss schon so sein. Ich auf jeden Fall bin ein entschiedener Gegner der Gesundheit, möchte ich fast sagen. Und ja, aber man muss ja nur richtig definieren. Ich lehne halt diese herkömmliche, naive Definition der Gesundheit ab, dass es um ein langes Leben geht, dass es darum geht, sich so zu erhalten, dieses biologische Überleben einfach. Ja. Aber okay, dann dann nun aber kommen wir hier zum wirklichen gehen wir hier also ran an den Speck. Ja, lass mich nun kurz das von Badiou abarbeiten. Ich will jetzt nicht mehr so viel vorlesen von Badiou's Buch Ethik, auch wenn es noch gut ist, aber wir müssen hier, irgendwie zieht es mich dann doch wieder in andere Gefilde heute und ich hoffe, ja, dass das alles unter einen Hut bringen lässt. Aber gut, ich lese mal hier kurz rein. In Kapitel 4, also Ethik der Wahrheiten. Jetzt haben wir also die herkömmliche Ethik widerlegt, wie gesehen, und wollen jetzt zur richtigen Ethik vorstoßen. Also in Folge 50 und 51 wurde das behandelt. Ja, dieses Buch hier, Ethik, Versuch über das Bewusstsein des Bösen von Alain Badiou. Für einen Philosophen ist es eine schwere Aufgabe, die Namen dem zu entreißen, was deren Gebrauch schändet. Schon Platon hatte alle denkbaren Mühen, das Wort Gerechtigkeit immer richtig zu gebrauchen gegenüber dem rechtsverdrehenden und wankelmütigen Gebrauch der Sophisten. Versuchen wir jedoch, trotz all des Voraufgehenden, das Wort Ethik weiterhin zu behalten, da diejenigen, die es seit Aristoteles vernünftig benutzt haben, ohnehin eine lange und beachtenswerte Generationenfolge abgeben. Erstens, Sein, Ereignis, Wahrheit, Subjekt. Wenn es keine Ethik im Allgemeinen gibt, so deshalb, weil das abstrakte Subjekt fehlt, das ich damit ausstatten müsste. Es gibt nur ein besonderes Tier, das von den Umständen aufgefordert wird, ein Subjekt zu werden. Oder besser, sich zu einem Subjekt zusammenzustellen. Dies will besagen, dass alles, was es ist, sein Körper, seine Fähigkeiten, in einem gegebenen Augenblick erforderlich ist, damit eine Wahrheit sich durchsetzen kann. In diesem Augenblick ist das menschliche Tier aufgefordert, der Unsterbliche, der er nicht war, zu sein. Ja, der Mensch ist also aufgefordert, zu diesem Subjekt zu werden, aber es schlummert nicht so von vornherein in ihm. Dann überspringe ich ein bisschen und lese hier weiter auf der nächsten Seite. Welcher Entscheidung entspringt also der Wahrheitsprozess? Der Entscheidung, sich von nun an auf die Situation vom Standpunkt des ereignishaften Zusatzes aus zu beziehen. Lassen Sie uns das eine Treue nennen. Dem Ereignis treu sein, das ist das Sich-Bewegen in der Situation, die zu diesem Ereignis einen Zusatz bringt, indem man die Situation gemäß dem Ereignis dachte. Aber alles Denken ist eine Praxis, ein auf die Probe stellen. Was natürlich dazu zwingt, eine neue Seins- und Handelsweise in der Situation zu erfinden, da ja das Ereignis nicht innerhalb der gewöhnlichen Gesetze der Situation enthalten war. Ja, was ist eigentlich ein Ereignis? Das ist halt so ein, wo sich etwas zeigt, irgendein politischer Prozess, wie die Kulturrevolution in China, wo wir sagen können, jetzt passiert aber wirklich mal was. Und was heißt es, dem treu zu sein? Das heißt einfach, sich auf die Realität immer zu beziehen vom Standpunkt dieses ereignishaften Zusatzes aus. Also jetzt hat uns dieses Ereignis hier darüber hinaus getrieben, über die vorherige Vorstellung der Realität. Und jetzt müssen wir uns von diesem Zusatz aus darauf beziehen. Aber es ist klar, dass das schwierig ist, dass wir hier immer neu erfinden müssen, was jetzt zu tun ist in dieser speziellen Situation. Ja. Weiter. Es ist klar, dass ich unter der Einwirkung einer Liebesbegegnung, wenn ich ihr wirklich treu bleiben will, von Kopf bis Fuß meine gewöhnliche Art, meine Situation zu leben, umkrempeln muss. Wenn ich dem Ereignis der Kulturrevolution treu bleiben will, muss sich jedenfalls eine völlig andere Politik, insbesondere im Hinblick auf die Arbeiter, treiben als diejenige, die die sozialistische und gewerkschaftliche Tradition vorschreibt. Und gleicherweise können Berg und Weber, die dem musikalischen Ereignis namens Schönberg treu sind, nicht die Neuromantik des Fin de siècle fortsetzen, als ob nichts gewesen wäre. Nach Einsteins Texten des Jahres 1905 kann ich nicht, wenn ich ihrer radikalen Neuheit treu sein will, weiterhin Physik in ihrem klassischen Rahmen ausüben und so weiter. Die Treue zum Ereignis ist wirklicher, gedachter und praktizierter Bruch innerhalb der Ordnung, in der das Ereignis stattfand. Politisches, liebevolles, künstlerisches, wissenschaftliches Ereignis. Man nennt Wahrheit, eine Wahrheit, den wirklichen Prozess der Treue zu einem Ereignis. Das, was diese Treue in der Situation hervorbringt. Zum Beispiel die Politik der französischen Maoisten zwischen 1966 und 1976, die eine Treue zu zwei verflochtenen Ereignissen zu denken und zu praktizieren trachtet. Zur chinesischen Kulturrevolution und zum Mai 68 in Frankreich. Oder die sogenannte zeitgenössische Musik, wobei der Ausdruck zeitgenössisch ebenso gebräuchlich wie seltsam ist. Die Treue zu den großen Wienern des Jahrhundertbeginns ist. Oder die algebraische Geometrie der 50er und 60er Jahre, die dem Begriff des Universums in Grothendieks Sinne treu ist und so weiter. Im Grunde ist eine Wahrheit die materielle Spur des ereignishaften Zusatzes in der Situation. Sie ist also ein immanenter Bruch. Ja, diese erwähnten Künstler hier kenne ich jetzt auch nicht. Schönberg und Weber haben also die Musik revolutioniert durch ein neues Tonsystem. Und hier Grothendieck ist anscheinend ein Mathematiker, der hier die algebraische Geometrie erfunden hat. Aber es ist ja nur wichtig, um diese Treue zu illustrieren. Immanent, weil eine Wahrheit in der Situation auftritt und nirgendwo sonst. Es gibt keinen Himmel der Wahrheiten. Bruch, weil das, was das Auftreten der Wahrheit, das Ereignis, möglich macht, weder in den Gewohnheiten der Situation lag, noch sich durch die etablierten Kenntnisse denken ließ. Man wird auch sagen, dass ein Wahrheitsprozess im Verhältnis zu den eingeführten Kenntnissen über die Situation ein heterogener ist. Oder, um einen Ausdruck Lacans zu benutzen, dass er eine Lochung, Troué, in diesen Kenntnissen ist. Genau, vom Lochen war ja schon die Rede, da ein bisschen ohne Erklärung letztes Mal, wo ich es vorlas, aber hier nimmt er also Bezug auf Lacan. Die Lochung, da muss irgendwie eingelocht werden, damit wir dieses Blatt der Wahrheit dann in unseren Ordner der Wahrheiten einordnen können. Ja, irgendwie so stelle ich es mir vor. Man nennt Subjekt den Träger einer Treue, also den Träger eines Wahrheitsprozesses. Das Subjekt existiert also keinesfalls, bevor der Prozess stattgefunden hat. Es ist in der Situation vor dem Ereignis absolut inexistent. Vor, in Anführungszeichen, klar, das Ereignis definiert ja eigentlich erst die Zeit, erst von da aus wird es denkbar. Und ein Vor gibt es in dem Sinne nicht. Erst danach wird dieses Vor überhaupt denkbar und rekonstruierbar. Man wird sagen, dass der Wahrheitsprozess ein Subjekt induziert. Ja klar, Induktion wie in der Physik, das setzt das in Gang. Man muss dabei beachten, dass das so aufgefasste Subjekt nicht das psychologische Subjekt meint, auch nicht einmal das reflexive Subjekt in Descartes Sinn oder das transzendentale Subjekt in Kants Sinn. Zum Beispiel ist das Subjekt der Liebe nicht das liebende Subjekt, wie es von den klassizistischen Moralisten beschrieben wird, weil ihr psychologisches Subjekt sich von der menschlichen Natur herleitet, von der Logik der Leidenschaften. Während unser Subjekt keinerlei natürliche Präexistenz hat. Die Liebenden treten als solche ein in die Komposition eines Subjekts der Liebe, das über jeden von beiden hinausschreitet. Gleicherweise ist das Subjekt einer revolutionären Politik kein individueller Aktivist und auch übrigens keine Chimäre eines Klassensubjekts. Es ist eine einzigartige Produktion, die auf verschiedene Weise benannt wurde. Klammer, manchmal Partei, manchmal auch nicht, Klammer zu. Und sicherlich wird der Aktivist ein Teil der Komposition dieses Subjekts werden, welche ihn wiederum überschreitet. Klammer, es ist geradezu dieses Überschreiten, die ihn zu einem Unsterblichen werden lässt, Klammer zu. Oder auch, das Subjekt eines künstlerischen Prozesses ist nicht der Künstler, das Genie und so weiter. In der Tat sind die Subjektpunkte der Kunst die Kunstwerke. Und der Künstler tritt in die Komposition dieser Subjekte, die Werke gehören ihm, ein, ohne dass man diese Werke irgendwie auf ihn zurückführen könnte. Und von welchem ihm handelt es sich übrigens? Die Ereignisse sind Einzigartigkeiten, die nicht auf etwas anderes zurückgeführt werden können. Es sind die gesetzwidrigen Hors-la-Loi der Situationen. Die der Wahrheit treuen Prozesse sind immanente Brüche, die jedes Mal völlig neu erfunden werden. Die Subjekte, die lokale Vorkommnisse des Wahrheitsprozesses, Wahrheitspunkte sind, sind besondere und unvergleichliche Induktionen. Hinsichtlich solcher Subjekte ist es vielleicht legitim, von einer Ethik der Wahrheiten zu sprechen. Subjekte sind also lokale Vorkommnisse des Wahrheitsprozesses. So wie beim Künstler halt diese Kunstwerke dann die Materialisation seines Schaffens sind, das sind die Wahrheitssubjekte. So einzelne Punkte, die da herausstechen, aber dahinter steht ja ein größer Prozess, wie er das ist gelernt hat, so zu malen vielleicht, ja, wie er sich da über Jahrzehnte herangebildet hat, um zu dieser Reife zu gelangen als Künstler. Aber was soll dieses Ihm sein? Dieses Ihm existiert nicht vorher, sondern ist erst da retrospektiv betrachtbar. Als Künstler sieht er dann, ja, dieses Ereignis hier des Kunstschaffens hat mich zu dem geformt und jetzt beziehe ich mich immer von diesem ereignishaften Zusatz meines Lebens auf mein Leben. Und das ist also dann mein Leben. Aber ein Leben, das dem vorgelagert sein soll, so ein Wahrheitsprozess, das ist zweifelhaft, ob es sowas überhaupt gibt. Ja, aber hier noch ein bisschen weiter, ein bisschen was überspringen wieder. Das gewöhnliche Verhalten des Tieres Mensch hängt von dem ab, was Spinoza das Verharren im Sein nennt und was nichts anderes ist als das Befolgen des Interesses, das heißt die Erhaltung seiner selbst. Dieses Verharren ist das Gesetz des Jemand als sich Wissender. Jemand hier großgeschrieben. Nun, die Prüfung durch eine Wahrheit fällt nicht unter dieses Gesetz. Zur Situation gehören ist das natürliche Geschick eines jeden Beliebigen, aber zur Komposition eines Subjekts gehören hängt von einer eigenen Spur ab, von einem fortgesetzten Bruch. Es ist sehr schwer zu sagen, wie dieser Bruch sich über das einfache Verharren seines Selbst drüberlegt oder sich mit ihm kombiniert. Ja, wie passiert das jetzt mit dem Bruch? Das zum einen verharrt man nur so in sich selbst, aber dann dieses Ereignis und wie überlagert sich dann so das mit den gewohnheitsmäßigen Abläufen, die nur darauf gerichtet sind, sich zu reproduzieren jeden Tag. Ja, sich im Leben zu erhalten. Wir nennen Konsistenz das Prinzip dieser Überlagerung oder dieser Kombination. Anders gesagt, die Art, wie unser Mathematikbegeisterter sein Verharren in dem, was mit diesem Verharren bricht oder es stört, einrichten wird, dies ist seine Zugehörigkeit zu einem Wahrheitsprozess. Oder die Art, wie unser Liebender in der fortgesetzten Prüfung seiner Einschreibung in ein Liebessubjekt völlig er selbst sein wird. Schließlich bedeutet Konsistenz seine Singularität, das tierische Jemand in die Fortsetzung eines Wahrheitssubjekts einzubringen. Oder das ausharrende Weitermachen dessen, was gewusst ist, im Dienste einer dem Ungewussten en su eigenen Dauer. Lacan hat diesen Punkt angeschnitten, als er als Maxim der Ethik vorschlug, nicht in seinem Begehren nachgeben. Denn das Begehren ist für das Subjekt des Unbewussten konstitutiv. Es ist also das Ungewusste en su schlechthin, sodass nicht in seinem Begehren nachgeben bedeutet, nicht in dem nachgeben, was man über sich selbst nicht weiß. Wir fügen Folgendes hinzu, dass die Prüfung des Ungewussten die entfernte Wirkung des ereignishaften Zusatzes, das Löchern Troué des jemanden durch eine Treue gegenüber diesem zerronnenen Zusatz ist, und dass das Nicht-Nachgeben letztlich bedeutet, nicht nachgeben in Sachen seines eigenen Ergriffenseins durch einen Wahrheitsprozess. Aber da der Wahrheitsprozess Treue ist, wenn nicht nachgeben die Maxime der Konsistenz, also der Ethik einer Wahrheit ist, dann kann man wohl sagen, dass es sich für den jemanden darum handelt, einer Treue treu zu sein. Und er kann es nur dadurch, dass er es einrichtet, dass sein eigenes Kontinuitätsprinzip, das Ausharren im Sein dessen, was er ist, ihr dient. Indem er das Gewusste durch das Ungewusste, le su par l'insu, verbindet, was eben die Konsistenz ist. Die Ethik einer Wahrheit lautet also problemlos: Tue alles, was du kannst, um das ausharren zu lassen, was über dein Ausharren hinausgeschritten ist. Harre in der Unterbrechung aus. Ergreif in deinem Sein, was dich ergriffen und gebrochen hat. Die Technik der Konsistenz ist jedes Mal singulär, abhängig von den tierischen Zügen des Jemand. Der Konsistenz des Subjekts, das er teilweise geworden ist, nachdem er von einem Wahrheitsprozess aufgerufen und ergriffen worden ist, wird dieser Jemand mit seiner Angst und seiner Unruhe, dieser andere mit seiner Körpergröße und seiner Gelassenheit, jener Dritte mit seinem gierigen Appetit nach Herrschaft, ein anderer mit seiner Melancholie, ein anderer mit seiner Scheu dienen. Das ganze Material der menschlichen Vielfalt lässt sich durch eine Konsistenz gestalten, verbinden, und zwar gleichzeitig mit dem Umstand, dass es ihr furchtbare passive Widerstände gegenüberstellt und dass es den jemand der ständigen Versuchung ausliefert, nachzugeben, zur einfachen Zugehörigkeit zu einer gewöhnlichen Situation zurückzukehren und die Wirkung des Ungewussten durchzustreichen. Ethik zeigt sich in dem chronischen Konflikt zwischen zwei Funktionen des vielfachen Materiellen, das das ganze Sein eines jemand ausmacht. Einerseits das einfache Entfalten, die Zugehörigkeit zur Situation, was man als das Interessensprinzip bezeichnen kann, andererseits die Konsistenz, die Verbindung des Gewussten durch das Ungewusste, en su, was man das subjektive Prinzip nennt. Es ist dann einfach, die Äußerung der Konsistenz zu beschreiben, eine Phänomenologie der Ethik der Wahrheiten zu entwerfen. Ja, das am Schluss war alles ein bisschen kompliziert, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber es geht eben über dieses, um dieses über sich hinausgehen und dem irgendwie treu sein. Hier lese ich nur einen kurzen Abschnitt nochmal aus dem nächsten Unterkapitel. Es gibt nur eine Frage in der Ethik der Wahrheiten. Wie werde ich als jemand fortfahren, mein eigenes Sein zu überschreiten und auf konsistente Weise das, was ich weiß, mit den Wirkungen eines Zugriffs aufs Ungewusste zu verbinden? Dies kann auch so gesagt werden. Wie werde ich weitermachen zu denken? Das heißt, in der Zeit das Singuläre meines Vielfachseins und durch die einzige materielle Ressource dieses Seins, den Unsterblichen, der eine Wahrheit durch mich in eine Subjektkomposition aufkommen ließ, aufrechtzuerhalten. Alle Wahrheit setzt, wie gesagt, die überlieferten Kenntnisse ab und widersetzt sich also den Meinungen. Denn man nennt Meinung die Vorstellungen ohne Wahrheit, die anarchischen Überbleibsel des geläufigen Wissens. Das muss ich hier noch kurz weiterlesen, aber dann muss ich wirklich zum Schluss kommen. Kann ja nicht mehr so weit weitergehen. Nun, die Meinungen, Opinion, sind das Bindemittel der Gesellschaftlichkeit. Darüber unterhalten sich die menschlichen Tiere. Alle ohne Ausnahme, man kann nicht anders. Das Wetter, der letzte Film, Kinderkrankheiten, Löhne, die Gemeinheiten der Regierung, das Benehmen der heimischen Fußballmannschaft, das Fernsehen, der Urlaub, die entfernten oder nahen Gräuel, die Verdrießlichkeiten der republikanischen Schule, die letzte Platte einer Hardrock-Gruppe, die Empfindsamkeiten der Seele, ob es zu viel oder zu wenig Einwanderer gibt, die neurotischen Symptome, die Berufserfolge, die kleinen guten Gerichte, das letzte Buch, die Läden, wo man für billig Geld das kriegt, was man braucht, Autos, Sex, die Sonne. Himmel, was würden wir nur tun, wenn all dies nicht wäre? das in der Stadt seine Runde macht und unter den Tieren der Stadt ausgetauscht wird. Zu welcher deprimierenden Stille wären wir nicht verurteilt? Die Denkungsart ist der Rohstoff aller Kommunikation. Man weiß, dass dieser Begriff heute in Mode ist und einige sehen darin die Verwurzelung des Demokratischen mit dem Ethischen. Ja, man stellt oft die These auf, dass das, was zählt, Kommunikation ist, dass jede Ethik der Kommunikation ist. Wenn man fragt, sicherlich muss man kommunizieren, aber worüber, dann ist es leicht zu antworten, über Meinungen, Meinungen über die ganze Weite der Vielfachen, dass dieses besondere Vielfache, das menschliche Tier, in der halsstarrigen Festlegung seiner Interessen experimentiert. Meinungen ohne ein Körnchen Wahrheit und auch übrigens ohne Falschheit. Die Meinung erreicht bei weitem nicht das Wahre und das Falsche, gerade weil ihre einzige Funktion darin besteht, mitteilbar zu sein. Was dagegen von einem Wahrheitsprozess abhängig ist, kann nicht mitgeteilt werden. Die Kommunikation ist allein für die Meinungen geeignet und dieser können wir, es sei noch einmal gesagt, nicht entbehren. Für alles, was die Wahrheiten betrifft, ist eine Begegnung erforderlich. Der Unsterbliche, der ich sein kann, könnte nicht in mir durch die Wirkung der sich mitteilenden Sozialität hervorgerufen werden. Es muss direkt durch Treue erfasst werden. Das will besagen, es ist in seinem Vielfachsein durch die Spur eines immanenten Bruchs gebrochen und schließlich auch ohne sein Wissen durch einen ereignishaften Zusatz aufgerufen. In die Komposition eines Wahrheitssubjekts einzutreten, kann nur etwas sein, was dir zustößt. Davon legen die konkreten Umstände ein Zeugnis ab. Umstände, in denen jemand von einer Treue erfasst wird. Eine Liebesbegegnung, das plötzliche Gefühl, dass sich ein Gedicht an dich wendet. Eine wissenschaftliche Theorie, deren zunächst undeutliche Schönheit dich fesselt. Die aktive Einsicht einer politischen Versammlung. Philosophie bildet davon keine Ausnahme. Denn jeder weiß, dass man, um in ihr dem Erfordernis eines desinteressierten Interesses zu entsprechen, einmal in seinem Leben dem Wort eines Meisters begegnet sein muss. Daher ist Ethik einer Wahrheit das genaue Gegenteil einer kommunikativen Ethik. Sie ist eine Ethik des Realen, wenn es wahr ist, wie Lacan vorschlägt, dass aller Zugang zum Realen zur Ordnung der Begegnung gehört. Ins Reale kommt also nur durch die Begegnung. Und die Konsistenz, die der Inhalt der ethischen Maxime weitermachen ist nur möglich, wenn man den Faden dieses Realen festhält. Ja, das Reale mit Lacan können wir sagen, was soll das sein? Das klingt ja ein bisschen komisch. Aber es gibt doch im Menschen natürlich immer diese Vorstellung von einer gewissen Realität, auf die man sich besteht. Wir sprechen hier nur so, das ist nur so der Überbau, der sprachliche. Diese Kommunikation ist vielleicht nur Austausch von Meinungen, Klatsch und Tratsch. Aber irgendwo im Hintergrund ist uns schon immer klar, oh, dieses Reale lauert da. Ja, das, was wir heute halt gar nicht mehr so zu spüren kriegen durch die Technik und so weiter, durch die Heizung. Hier kriege ich es gar nicht mehr zu spüren unbedingt mit der Kälte draußen. Aber dieses Reale ist sowas latent Bedrohliches, ist so ein Phantasma mit Lacan, was wir nie wirklich erreichen können, aber was immer im Hintergrund da ist. Man sagt, der Tod ist real, ja. Aber man weiß es ja auch nicht, man kann es ja nie selber erfahren. Also das halt so wie der Tod, der ist so dieses Reale, weil wir es eigentlich wissen, ist lauter im Hintergrund, es ist schon so real, dass wir nur sterbliche Substanz sind, irgendwann vergehen werden. Aber es ist eher so eine Vorstellung, so eine Drohne, die da über uns hängt und zu der wir nie direkten Zugang bekommen. Weiter, jetzt aber komme ich hier wirklich zum Schluss. Man könnte sie so formulieren: Vergiss nie, was du angetroffen hast. Aber bedenke dabei, dass das Nicht-Vergessen kein Gedächtnis ist. Ach, diese unerträgliche und journalistische Ethik der Erinnerung. Das Nicht-Vergessen besteht darin, die Anordnung meines Vielfachseins zum von ihm enthaltenen Unsterblichen zu denken und zu praktizieren. Des Unsterblichen, das das Durchdringen einer Begegnung zu einem Subjekt komponiert hat. Dies hatten wir in einem früheren Buch folgendermaßen ausgedrückt: Liebe das, was du nie zweimal glaubst. Dadurch steht die Ethik einer Wahrheit absolut der Meinung gegenüber und der Ethik überhaupt, die ihrerseits nichts anderes als ein Meinungsschema ist. Denn die Maxime der Meinung ist, liebe nur, was du seit je geglaubt hast. Sehr schön, aber jetzt, ja, einfach vergiss nie, was du angetroffen hast, ja, aber nur weil du das nicht vergisst, heißt das nicht, dass das schon ein Gedächtnis ist. Ja, du leitest da die Konsequenzen daraus ab, bist dem so treu, aber das heißt ja nicht, dass du dich so konkret daran erinnerst und ja, er kritisiert hier diese Ethik der Erinnerung, diese Erinnerungskultur. Ja, das ist richtig. Wir müssen uns heute auch nicht mehr an die Gräuel aus der Nazizeit erinnern. Es ist blödsinnig, so zu tun, als würde das jetzt uns moralisch was bringen. Als wäre das irgendwie gut, wenn wir das viel im Fernsehen sehen, in Dokus oder am 8. Mai. Ja, schon gut, sich am 8. Mai zu erinnern, dass auch der Tag der Befreiung war und nicht der Tag der Niederlage, wie das ja in Deutschland noch geglaubt wurde, bis in die 80er Jahre, zu dieser Rede von Weizsäcker hin. Also unglaublich aus heutiger Sicht eigentlich, dass damals bis in die 80er Jahre noch davon ausgegangen wurde, ja, der 8. Mai, der Tag an der Kapitulation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, ist der Tag der Niederlage. Da haben wir verloren, wir Deutsche. Oh. Und ja, es ist bitter irgendwie, da wurden wir gedemütigt. Aber nein, es ist der Tag der Befreiung, an dem uns die Alliierten befreit haben von dieser Nazi-Barbarei. Und dafür sollte jeder zivilisierte Mensch dankbar sein. Ja, wir müssen uns nicht so sehr erinnern, sondern einfach die Konsequenzen ziehen. Aus, ja, Treu sein gegen ein Wahrheitsereignis, aber noch nicht mal so etwas Bösen. Ja, das Böse immer so zum Beginn der Ethik zu machen, ist für den die Irrgeladen bleibt, also auch hier nicht dieses absolut Böse der Nazizeit zu unserem Ausgangspunkt machen, sondern wirklich ein Wahrheitsprozess und dem treu sein, so ein Projekt kohärenten Denkens. Gut, jetzt muss ich aber hier Schluss machen mit diesem Buch. Es geht jetzt im folgenden Unterkapitel nur noch um Asketik. Also die wahre Treue kann nicht asketisch sein. Das ist ein Problem, das die Philosophie schon extrem lang beschäftigt. Seit den Zeiten von Platon ging es darum, muss man sich so asketisch verhalten wie ein Mönch. Wenn man nach der Wahrheit strebt, klar kann man sagen, dann muss ich doch auch alles daran setzen, mich hier optimal zu ernähren und vielleicht ja, mich in Meditation zu versenken. Aber das ist diese Frage der Asketik, die Badiou hier zurückweist. Es ist irgendwie wichtig, dass es da keine Asketik gibt, dass diese Ethik der Wahrheit nicht asketisch sein muss. Aber es ist natürlich schwierig, weil das, was Sie gerade gelesen haben, führt einen ja gerade in so ein asketisches Denken, dass es jetzt darum geht, wirklich alles dieser Wahrheit unterzuordnen, die man da gefühlt hat. Aber ja, jetzt, dieses Buch war ein bisschen schwer, aber irgendwie hat es mir doch gefallen, sowohl beim Vorlesen als auch beim Hören dann danach. Das war ja wunderbar vor allem in Folge 50, was ich da sagte. Manche Absätze von Badiou, die sind so emphatisch. Ja gut, das haben wir gerade von Nietzsche gelesen. Auch nicht unbedingt gut, aber doch mit dieser Emphase. Und es war einfach unglaublich. Das hat mich gepackt an manchen Stellen, dass ich mich schon beim Lesen manchmal gefragt habe, wie ist dieser Text eigentlich zu nehmen? Also wie muss man sich das vorstellen? Mit welcher Stimme hat der Autor das hier geschrieben? Und ich glaube, ich habe es ja ganz ordentlich interpretiert. Es ist ein Buch, das einen zittern lässt, das einen aus sich selbst herausschleudert, würde ich fast sagen. Ja, gut, dann habe ich hier aber noch etliche weitere Bücher aufgeschrieben auf meinem Moderationszettel. Ja, gut. Taleb. Wir waren ja schon bei Nassim Nicholas Taleb, diesen hervorragenden Autor, der heute, glaube ich, in den USA lebt, ursprünglich aus dem Libanon. Und er war also der Verfechter dieses Mittelmeerstaates da, von der Levante, Israel bis runter nach Ägypten, Libyen und Süditalien, Südfrankreich. Alles könnte man da inkorporieren. Laut ihm, das ist auch so ein schöner Möglichkeitssinn einfach sich vorzustellen, was möglich wäre, ist viel wichtiger, als schon wieder sich daran zu orientieren, was scheinbar so unabänderliche Wirklichkeit ist. Jetzt aber kann ich auch noch ein Lied spielen. Hier für meine Freundin, diese einzigartige Frau, sie heißt Nidia und hat mir dieses Lied gezeigt, weil sie schon seit längerem Deutsch gelernt hatte, auch daheim in Peru, immer YouTube-Videos angeschaut hat. Und da hat sie dieses eine schöne Liebeslied gehört, das also so ein Lied ist zum Deutschlernen. Es ist ein sehr einfaches Lied, ein bisschen kitschig, aber wunderbar hier, wunderbar melodisch. Und das hören wir uns gleich mal an. Und da müsst ihr auch dran denken, was ich gesagt habe in Folge 47, dass man in der Liebe vielleicht tatsächlich so kitschig werden muss. Oder wie in Folge 15 gesagt, so sentimental. Es geht auch darum, so sentimental wie möglich zu werden, auch mal pathetisch zu sein. Das ist nun mal die Liebe. Warum sollte man davor Angst haben, seine Gefühle hier so auszudrücken, auch auf ein bisschen ambivalente, manchmal ein bisschen lächerlich anmutende Weise. Das reicht als Einleitung zu diesem wunderbaren Lied In deinen Armen.
Die Sterne leuchten hell, der Himmel ist zu dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt.
Ja, okay, ich hoffe, das war jetzt nicht so einschläfernd, aber ich fand es wirklich angenehm, dieses Lied, diese Melodie. Und da wird mir ganz heiß, euch hoffentlich auch. Ja, ich habe heute aber hohe Ziele, große Pläne. Und kann mich hier noch nicht zufrieden geben mit dem Erreichten. Und muss auch kritisch mir selber anmerken, dass mein bisheriger Diskurs heute noch bei weitem nicht an die Intensität des letzten Mals, dieser letzten Rede da heranreicht. Also das war unglaublich natürlich in Folge 52, aber nicht so unglaublich. Es war nicht die beste Folge, sage ich ganz genau. Nee, nicht so unglaublich wie schon mal in der Geschichte dieses Podcasts. Aber ja, jetzt gehen wir hier weiter zu Nassim Nicholas Taleb. Ja klar, den hatte ich ja erwähnt. Und ich will hier nicht zu viel von ihm vorlesen, sondern nur so ein bisschen, um da mal reinzukommen, weil es ein sehr interessanter Autor ist, bei dem man natürlich ein bisschen kritisch sein muss als Kommunist, weil er eher in die libertäre Richtung geht, in die Ayn Rand-Richtung. Also auch sicher für No Agenda. Er vielleicht mit diesem Podcast auf einer Wellenlinie liegt, aber für mich ja was ein sehr, sehr bereichernder Denker. Und ich habe seine Bücher schon vor ein paar Jahren gelesen. Also diese zwei bekannt, vor allem der Schwarze Schwan und Antifragilität. Antifragilität ist aber wichtig, genau zu definieren. Das habe ich letztes Mal auch noch so ein bisschen versäumt. Taleb legt hier extrem Wert darauf, eben es ist eben nicht das gleiche wie Robustheit oder Resilienz. Nein, sagt er, robust oder resiliente Dinge, ja, die sind so, dass sie auf Stressoren neutral reagieren, dass ihnen nichts ausmacht, dass sie dem widerstehen. Aber antifragil ist doch so, dass sie sogar noch profitieren von einer Misshandlung. Also ein Paket, das antifragil wäre, statt ein Paket mit Glas drin, das hatte da gibt es eine Abbildung in dem Buch von so einem Paket, wo dann draufsteht: Anti-fragile, please mishandle. Also da wird gesagt, bitte dieses Paket überall rumwerfen und dem Stöße und ihm viele Stöße geben, weil das wird sogar noch davon profitieren, dass es Stress ausgesetzt wird. Das ist also der entscheidende Unterschied. Es geht immer wieder um diese Triade, diese drei Begriffe: fragil, robust, antifragil. Für antifragil gab es eben davor noch kein Wort. Aber wir müssen hier auch vorsichtig sein. Ja, der Fortschritt hat das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er eigentlich ist. Das Zitat habe ich da letztens gelesen. Und ist sehr interessant. Ich glaube, ich können wir hier auch darauf anwenden. Ja, es ist ein Fortschritt, den Taleb hier macht mit seinem Begriff. Aber natürlich sieht es auf den ersten Blick mal größer aus. Man muss schon genau nachlesen und seine Bücher sind ja leicht zu lesen, aber schwer zu verdauen, würde ich sagen. Das rumort einem dann noch monatelang so. Oder zumindest ging es mir so. Aber jetzt hat sich es doch schon so gesetzt, nachdem es ein paar Jahre her ist, dass ich das gelesen habe. Und jetzt will ich hier nur eine Stelle vorlesen über die Iatrogenik, weil ich das ja erwähnt hatte. Männchen. Iatrogenik bezeichnet also laut Taleb, ja, das hatte ich schon richtig gesagt, dass durch einen Heilungsversuch mehr Schaden angerichtet wird. Der Schaden, also der durch die Medizin verursacht wird. Das hier passt ganz gut, das lese ich mal vor hier, Kapitel 7. Naives Intervenieren. Ja, aber ich kann hier noch ein bisschen ein Stück weit weiter vorne anfangen als gedacht. Genau, und diese neue Erfindung der Antifragilität ist also interessant. Und es hat bisher einfach das Wort dafür gefehlt. So wie bei den alten Griechen, schreibt Taleb am Anfang, da fehlte anscheinend auch noch komplett das Wort für Blau zum Beispiel. Die ganzen Farben waren noch gar nicht so erfunden als Wörter, obwohl die Menschen damals auch Farben wahrnehmen konnten. Also das weiß man schon, die waren nicht einfach farbenblind. Aber irgendwie gab es nur diese Wörter bei den alten Griechen, bei Homer, dann in seiner Odyssee und Ilias ist immer nur die Rede vom Weiß, Schwarz und noch eine andere irgendwie undefinierte Farbe oder ja noch so zwei Farben, glaube ich, Gelb und Rot war da die Rede. Deshalb schreibt der Homer auch immer vom weindunklen Meer, was viele Leser dann verwirrt hat. Warum soll das Meer hier eine Weinfarbe haben? Es war eben dunkel und ja, dunkel hat man mit Wein verbunden. Und ja, das ist eine sehr gute Anekdote, um zu verdeutlichen, wie eigentlich die Wirklichkeit ist, die da scheinbar so evident ist. Ja, aber es hängt halt davon ab, was für Begriffe wir erfinden und schon erfunden haben und worauf wir die anwenden. Aber unsere Welt ist heute doch nicht wirklicher geworden als die der alten Griechen, dadurch, dass wir jetzt diese zusätzlichen Farbbegriffe haben. Es ist, aber hier jetzt mein Begriff von Modernität. Modernität, ein Begriff, der im Neuzwanziger Podcast immer mit einer erstaunlichen, mit einer erstaunlichen positiven Konnotation versehen wird, wie ich mich schon frage, als Kommunisten müssen wir da wirklich in der Moderne ankommen oder müssen wir nicht eigentlich eher die Moderne überwinden und sie natürlich nicht den Rückfall in die urkommunistischen Gesellschaften, sondern jetzt wirklich die Entwicklung der Menschheit vorantreiben zum technisierten Kommunismus dann. Nun aber lassen wir Taleb zu Wort kommen. Ich verstehe unter Modernität die weit ausgreifende Beherrschung der Umwelt durch den Menschen, die systematische Abstumpfung der Ecken und Kanten der Welt, das Abwürgen von Volatilität und Stressoren. Modernität bedeutet in körperlicher und sozialer, ja sogar in erkenntnistheoretischer Hinsicht, die systematische Entfernung der Menschen aus ihrer mit Zufällen gespickten Umwelt. Modernität ist nicht lediglich die in Soziologie-Lehrbüchern dargestellte postmittelalterliche, postagrarische und postfeudale historische Periode. Es handelt sich vielmehr um ein Zeitalter, das vom Geist eines naiven Rationalismus geprägt ist, von der Vorstellung, die Gesellschaft sei verstehbar und müsse daher von Menschen durchgeplant werden. Damit geht die Geburt der Statistik einher, also die grässliche Glockenkurve und die lineare Wissenschaft und die Vorstellung von Effizienz bzw. Optimierung. Modernität ist im guten oder schlechten Sinne ein prokrustes Brett, eine Reduzierung des Menschen auf das scheinbar Effiziente und Nützliche. Ja, prokrustes hatte ich, glaube ich, vielleicht schon mal erwähnt, diese Legende der alten Griechen. Prokrustes hat also seinen Gästen einfach immer die Beine abgeschnitten, damit sie in sein zu kurzes Bett gepasst hatten. Ja, das ist halt so, wenn wir irgendwie da eine Lösung haben, aber die passt nicht ganz aufs Problem, dann hacken wir das Problem halt so in zwei und sagen, gut, passt immerhin in die Kiste, aber irgendwie so eine ganz gesunde Lösung ist das dann auch nicht. Dann, ja, prokrustes Brett, eine Reduzierung des Menschen auf das scheinbar Effiziente und Nützliche. Dabei sind manche Aspekte möglicherweise sinnvoll. Prokrustes Betten müssen nicht unbedingt negative Reduktionen sein. Manche, aber nur wenige, sind unter Umständen nützlich. Man denke nur an das behagliche, berechenbare Leben eines Löwen im Zoo. Und an die Sonntagnachmittagsbesucher, die sich um seinen Käfig herum versammeln und ihn mit einer Mischung aus Neugier, Ehrfurcht und Mitleid anstarren. Und vergleiche es mit dem seiner freien Vettern. Irgendwann einmal, bevor das goldene Zeitalter der Übermuttis anbrach, waren wir Freilandmenschen mit Freilandkindern. Wir erreichen eine Phase der Moderne, die gekennzeichnet ist durch den Lobbyisten, die Gesellschaft mit sehr, sehr beschränkter Haftung, den graduierten Betriebswirt durch Dummkopfprobleme und die Säkularisierung oder besser gesagt die Erfindung neuer heiliger Werte wie etwa Fahnen, die an die Stelle von Altären treten. Eine Phase, die gekennzeichnet ist durch den Steuereintreiber, die Furcht vor dem Chef, das Wochenende an interessanten und die Arbeitswoche an vermeintlich weniger interessanten Orten. Eine Phase der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, beides in Anführungszeichen. obwohl die beiden Bereiche für einen Menschen aus einem weiseren Zeitalter wohl identisch aussehen würden. Des Rentenplans streitsüchtiger Intellektueller, die dieser Definition der Moderne widersprechen würden, eine Phase eindimensionalen Denkens, induktiver Inferenz, Wissenschaftsphilosophie, der Erfindung der Sozialwissenschaften, glatter Oberflächen und egozentrischer Architekten. Gewalt wird von Individuen auf Staaten verlagert. Ja, guter Punkt. Ja, vielleicht gibt es heute noch nicht mal weniger Gewalt als früher, wo es auch viele Raubmorde und so weiter gab, aber heute erledigen das einfach die Staaten für uns. Und die reicheren Staaten hier, die können das Ganze von ihren Bürgern fernhalten, dass sie die Gewalt überhaupt sehen müssen am eigenen Leib. Aber ja, im Großen und Ganzen gibt es immer noch viel Gewalt. Dasselbe geschieht mit finanzieller Disziplinlosigkeit. Im Zentrum all dieser Merkmale steht die Verleugnung von Antifragilität. Ja, gerade dieses Finanzielle ist halt das, wo man extrem skeptisch sein muss bei Taleb, wo ich ihm extrem widerspreche, dass er Fragilität so mit Schulden gleichsetzt, als wären Schulden so gleich das Böse, wo wir natürlich wissen, dass allein die Schuldenlast nicht entscheidend ist. Ein Land wie Japan eine extrem hohe Schuldenlast haben kann, aber man dann schon genau hinschauen muss. Und vor allem die Auslandsverschuldung, die Bindung an Währungen wie den Dollar ist, dann ist, was Länder wie Argentinien in den Ruin treibt, dass damals eben ja merkwürdig ökonomische Politiken gemacht wurde. Die Bindung an den Dollar mit 1:1 war damals in den 90ern die Politik in Argentinien, die dann zur Staatspleite 2001 geführt hat. Aber ja, da war es also ein Problem irgendwie mit den Schulden. Aber jetzt generell können wir nicht sagen, dass heute die Verschuldung so hoch ist und dass deshalb die Wirtschaft so fragil ist, dass der Gradmesser dafür ist, wie hoch die Schulden sind. Nein, das ist natürlich Quatsch. Schulden sind immer gleich dem Vermögen. Je mehr Schulden es gibt, desto mehr Vermögen gibt es auch. Der Gesamtreichtum ist immer gleich null. Jedem Vermögen, auch dem Bargeld, auch dem 50-Euro-Schein, den ich hier habe, dem steht auch wieder eine Verschuldung gegenüber, sagt Flassbeck. Und so müssen wir das denken, dass die reine Quantität der Verschuldung nicht das Problem ist. Das kann auch immer weiter ins Unendliche wachsen. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen keine Postwachstumsökonomie. Mit dem Wachstum klappt es auch ganz gut eigentlich. Und ja, man müsste es vielleicht nur ein bisschen anders verteilen, nur ein bisschen anders organisieren, wer hier die Schulden macht und wer sparen kann. Ja, finanzielle Disziplinlosigkeit, das ist also mein Kritikpunkt, aber es ist jetzt ja nicht weiter wichtig. Es geht mir hier auch gar nicht um ein spezielles Thema, auch nicht um die Pandemie unbedingt, sondern das einfach mal damit verbinden, das einfach mal so stehen lassen dann, ja. Könnt ihr euch dann selber überlegen, aber ich finde es einfach interessant, dieses Buch finde ich so interessant. Es gibt eine Abhängigkeit von Erzählmustern und eine Intellektualisierung von Aktionen und Projekten. Staatsbetriebe und Funktionäre und selbst Angestellte von großen Unternehmen können nur Dinge anpacken, die in eine Erzählung passen. Im Unterschied zu Unternehmern, die sich einfach an den Profiten orientieren, sei es mit oder ohne eine gut klingende Geschichte. Man braucht einen Namen für die Farbe Blau, wenn man eine Geschichte erzählen will. Genau, wenn man eine Geschichte erzählen will. Wenn man handelt, ist der Name überflüssig. Eingeschränkt ist der Denker, dem das Wort für Blau fehlt, nicht aber der Macher. Ich hatte einige Mühe, Intellektuellen die intellektuelle Überlegenheit der Praxis beizubringen. Ja, sehr gut. Das können wir dann auch mit Flassbeck verbinden und seinem Buch über den Klimawandel, dass wir hier viel bewegen können, indem wir einfach den Markt hier die richtigen Anreize setzen und dann werden die Unternehmer sich ja schon selber darum kümmern, genügend Solaranlagen zu produzieren. Ja, wenn es dafür die Anreize gibt, genügend Vergütung, dann wird es schon gehen. Da muss man halt genau hinschauen, was man dafür Rahmenbedingungen gibt am Markt. Und ja, das hat mich auch sehr beeindruckt bei Flassbeck, dass man da es also tatsächlich so, oder das auch teilweise gut geklappt hat schon mit der deutschen Klimawende von Rot-Grün Anfang der 2000er, dass Flassbeck das auch ganz klar gelobt hat und ja gesagt hat, ja, man hat dann halt eher gebremst jetzt in den letzten Jahren, weil es weil man da doch zu überrascht vom Erfolg war, das doch zu eingeschüchtert hat. Aber dass da schon die richtigen Anreize gesetzt wurden und die Unternehmer sich dann einfach denen ja die Ideologie dahinter egal ist, die brauchen keine Erzählung von dem tollen Klimaschutz, sondern einfach nur das produzieren, was jetzt Profit abwirft. Und das wird am Ende auch das Klima schützen, wenn wir halt politisch die richtigen Hebel da in die Hand nehmen, Aber dazu müsste halt jetzt doch dann eine größere Politikveränderung her. Das werden wir dann sehen bei Flasbeck. Aber jetzt weiter hier im Text. Sehr, sehr beschränkte Haftung. Ja, das hatten wir schon. Genau. In der Moderne wurde die Kluft zwischen dem Sensationellen und dem Relevanten immer größer. In einer natürlichen Umgebung ist das Sensationelle aus triftigen Gründen sensationell. Heutzutage sind wir für derartige essentiell uns Menschen betreffende Dinge wie Klatsch und Anekdoten von Zeitungen abhängig. Und wir interessieren uns für die Privatsphäre von Menschen, die weit von uns entfernt leben. In der Vergangenheit waren wir uns der Existenz von Antifragilität, Selbstorganisation und Selbstheilungskräften nicht bewusst, aber trotzdem respektierten wir diese Phänomene, indem wir Religionen konstruierten, die den Zweck hatten, mit Unsicherheit umgehen und sie überleben zu können. Wir gaben die Verantwortung für Verbesserungen an Gott oder die Götter ab. Möglicherweise glaubten wir schon damals nicht daran, dass die Dinge sich von allein regeln, ohne dass jemand eingreift. Aber damals waren es die Götter, die eingriffen und keine Schiffskapitäne mit Harvard-Studium. Ja, sehr interessant, die Religion, wie das Judentum, hatte ja immer auch schon so Vorschriften zum Fasten eingeführt. Und das, sagt Taleb, ist extrem gut. Es geht ja nicht darum, einzelne Produkte zu vermeiden oder koscher zu kochen und so weiter. Das ist nicht der gesundheitliche Nutzen, sondern einfach, dass ja, der Körper diesem Stressor des Hungers, des Fastens ausgesetzt wird. Das ist so das, wofür die Religion gesorgt hat, durch ihre Rituale oder durch die, wie im Judentum, das Erlassen der Schulden im siebten Jahr, gab es da ja auch das Sabbatjahr, glaube ich, das damals gesagt wurde, jetzt werden alle Schulden gestrichen nach sieben, jedes siebte Jahr. Glaube ich zumindest, bin jetzt hier kein Theologe, aber auch das also schon so eine übergeordnete, ein übergeordnetes Funktionsprinzip, wo man sagt, ja, das ist jetzt halt das Göttliche, da muss sich irgendwie die Religion drum kümmern. Wir können hier allen unseren Geschäften nachgehen, aber das alles ordnet sich natürlich schon ein in dieses größere Weltbild. Und wenn die Religion das sagt, hier Schulden streichen, dann wird das auch gemacht. Und ja, nicht nur das, sondern weiß ich jetzt nicht, worauf er sich bezieht hier. Verantwortung für Verbesserung, also dass diese Antifragilität an Selbstheilungskräfte durch die Religion so kultiviert und freigesetzt werden konnten und dass praktisch diese stille Reserve der Menschheit immer war, dass man da so ein stilles Wissen hatte, was man nicht ganz rational nachvollziehen könnte. Gut, damals gab es sowieso noch nicht dieses rationale Denken wie im heutigen Sinne, aber ja, was irgendwie so etwas kultiviert hat, was der Menschheit auf lange Sicht hilft und zu ihrer Gesundheit und zu ihrer Erhaltung beiträgt, das war so die Funktion der Religion. Und ja, um theologisches, das ist ja eher nicht die Frage, ob die Leute daran geglaubt haben, ob sie mehr daran geglaubt haben als heutige Gläubige. Nee, die Religion war halt damals noch wirklich was, was das Leben reglementiert hat, was wirklich einen Einfluss hatte, was Zusammenhalt stiften konnte. Nicht nur so ein Gefühl von Zusammenhalt, sondern wirklich materielle Vorschriften zum Zusammenleben. Und damals also waren es die Götter, die eingriffen und keine Schiffskapitäne mit Harvard-Studium. Die Ausbildung des Nationalstaats fällt also direkt mit dieser Entwicklung der Übertragung der Handlungsgewalt an endliche Menschen zusammen. Die Geschichte des Nationalstaats ist zugleich die Geschichte der Konzentration und Vervielfältigung menschlicher Irrtümer. Die Moderne beginnt mit dem Monopol des Staats auf Gewalt. Und sie endet mit dem Monopol des Staats auf steuerliche Verantwortungslosigkeit. Ich komme im Folgenden auf zwei zentrale Elemente der Moderne zu sprechen. Primo, im siebten Kapitel auf naiven Interventionismus, den Preis, der dafür zu entrichten ist, dass Dinge repariert werden, die man besser in Ruhe lassen sollte. Secundo, im achten Kapitel und als Überleitung zu Buch 3, Überleitung, dass die Vorstellung von einem oder mehreren Göttern, die die Zukunft bestimmen, durch eine religiös weitaus fundamentalistischere Vorstellung ersetzt wurde. Den bedingungslosen Glauben an die Idee wissenschaftlicher Vorhersagbarkeit, ganz gleich, um welchen Kontext es sich handelt. Und das Ziel, die Zukunft in numerische Reduktionismen zu pressen, seien diese nun verlässlich oder nicht. Denn wir haben es geschafft, religiösen Glauben in Leichtgläubigkeit gegenüber all dem zu übertragen, was ich als Wissenschaft verkleiden kann. Ja, sehr gut. Und deshalb auch meine Opposition gegen die Wissenschaft und auch meine Liebe für Noah Gender, wo das immer persifliert wird, dieser Wissenschaftsglaube heutzutage, Science, ja. Das reicht anscheinend heutzutage schon, um die Leute zu so einer Leichtgläubigkeit zu bewegen. Und da können wir wirklich sagen, das ist ein Rückschritt gegenüber dem früheren Glauben an die Religion, die hier wenigstens noch irgendwie mit gewissen Standards vorging, die eher ein gewisses Organisationsprinzip hatten. Aber als Wissenschaft kann heute einfach alles durchgehen. Ja, Klaus Kusanowski sagt es in diesem einen Podcast, den ich mal erwähnt hatte. Ja, wenn du von dem einen Professor halt keinen Schein dafür kriegst, für das, was du gerade machst, dann gehst du halt zum anderen Professor, dann unterschreibt der den Wisch. Also du kannst alles als Wissenschaft ausgeben lassen heutzutage, musst nur einen Professor finden, der es unterzeichnet. Und ja, das ist halt der Zustand der Wissenschaft. Dann weiter. Kapitel 7. Naives Intervenieren. Dieser Drang, etwas zu tun, lässt sich mit einem vielsagenden Beispiel belegen. In den 1930er Jahren wurden 389 Kinder New Yorker Ärzten vorgestellt. 389. Bei 174 wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Mandeln zu entfernen. Die restlichen 215 Kinder wurden erneut Ärzten vorgestellt. 99 erhielten die Empfehlung einer Mandeloperation. Als die verbleibenden 116 Kinder einem dritten Team von Ärzten vorgestellt wurden, erhielten 52 die besagte Empfehlung. Die Morbiditätsrate bei dieser Krankheit liegt bei 2-4%. Heute, nicht damals. Damals waren die Operationsrisiken sehr hoch. Und in einem von 15.000 Fällen stirbt die Person an der Operation. So erhält man eine gewisse Vorstellung von der Rentabilitätsschwelle zwischen medizinischem Nutzen und Schaden. Ja, was ich hier nicht ganz verstehe, ist, auf welche Krankheit bezieht sich das? Also Mandeloperation, ja, kenne ich auch irgendwie, aber ist das eine Krankheit oder warum? Weiß ich jetzt nicht. Diese Morbidität bezieht sich also nicht auf die Operation, sondern da ist die Gefahr zu sterben deutlich geringer. Also eine von 15.000 ist deutlich unter 1%. Aber ja, verstehe ich nicht ganz diese Morbidität, ob sich die jetzt auf die Operation, auf die Behandlung bezieht. Aber ist egal, es geht ja hier nur um dieses Konzept zu illustrieren, dass also offensichtlich, wenn man diese Kinder immer weiter Ärzten vorstellt, dann wird es immer weiter Empfehlungen geben, da einzugreifen, so naiv zu intervenieren und sagen, ja, das können wir hier machen, die Mantel rausnehmen. Und ja, selbst bei der dritten Runde, nachdem nur noch die Kinder übrig waren, wo die anderen beiden Ärzte-Teams gesagt haben, nee, bei denen nicht, selbst da wird es immer noch viele geben, wo dann gesagt wird, ja doch, da müssen wir die Mandeln entfernen. Also gut, dieser Fall illustriert die Reinform von wahrscheinlichkeitsorientierter Menschenvernichtung in Aktion. Bei jedem Kind, das einer unnötigen Operation unterzogen wird, verringert sich die Lebenserwartung. Das Beispiel vermittelt nicht nur eine Vorstellung von dem Schaden, der durch Eingreifen angerichtet wird, sondern schlimmer noch, es illustriert, dass kein Bewusstsein da ist für die Notwendigkeit, eine Rentabilitätsschwelle zwischen Nutzen und Schaden zu ermitteln. Ich bezeichne diesen Drang zu helfen als naiven Interventionismus. Schauen wir uns nun die Kosten genauer an. Intervention und Iatrogenik. Im Fall der Mandeloperationen ist der Schaden, den die Kinder durch eine unnötige Behandlung erlitten, an den herausposaunten Nutzen, den ein paar wenige andere möglicherweise davon hatten, gekoppelt. Die Bezeichnung für derartige Nettoverluste, für den normalerweise versteckten oder erst spät enthüllten Schaden, der aufgrund einer Behandlung angerichtet wird und der den Nutzen übersteigt, lautet Iatrogenik, wörtlich vom Heiler verursacht. Iatros ist die griechische Bezeichnung für Heiler. Ich werde in Kapitel 21 zeigen, dass man bei jedem Arztbesuch, der eine bestimmte Behandlung zur Folge hat, das Risiko eingeht, Opfer eines solchen medizinischen Schadens zu werden. Es empfiehlt sich also, hier genauso vorzugehen wie bei jeder anderen Güterabwägung, indem man vom wahrscheinlichen Nutzen die wahrscheinlichen Kosten abzieht. Ein klassisches Beispiel für Iatrogenik ist der Tod von George Washington im Dezember 1799. Es gibt mehr als genug Hinweise darauf, dass die Ärzte seinen Tod mitverursachten, ihn in jedem Fall stark beschleunigten, indem sie ihren Patienten der damaligen Standardbehandlung unterzogen und zur Ader ließen, was eine Entnahme von 5 bis 9 Pounds Blut bedeutete. Die Risiken durch den vom Arzt verursachten Schaden werden normalerweise übersehen, weil es auch kaum jemandem bewusst ist, dass die Medizin vor der Einführung von Penicillin eine weitgehend negative Bilanz hatte. Wer zum Arzt ging, erhöhte seine Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und bezeichnenderweise nahmen die iatrogenen Effekte in der Medizin mit der Zeit parallel zur Erweiterung des Wissens zu, um irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen Gipfelpunkt zu erreichen. Wie haben wir es doch in der Moderne so herrlich weit gebracht? Der wissenschaftliche Fortschritt, die Geburt der Klinik und in ihrer Folge die Verdrängung von Hausmitteln führten dazu, dass die Sterberaten in die Höhe schossen, was vor allem auf das damals sogenannte Hospitalfieber zurückzuführen war. Leibniz hatte Krankenhäuser als Seminaria Mortis, Saatbeete des Todes, bezeichnet. Der Umstand, dass die Sterberaten in die Höhe gingen, machte sich mit brutaler Eindeutigkeit bemerkbar, da jetzt alle Opfer an einem Ort versammelt waren. Menschen, die außerhalb überlebt hätten, starben in den Krankenhäusern. Der berühmte, verkannte österreichisch-ungarische Arzt Ignaz Semmelweis hatte beobachtet, dass es mehr Todesfälle bei gebärenden Frauen in Krankenhäusern gab, als unter den Frauen, die ihr Kind auf der Straße bekamen. Er bezeichnete die Ärzte seiner Zeit als eine Bande Krimineller, womit er recht hatte. Allerdings konnten die Ärzte, die reihenweise ihre Patienten umbrachten, seine Fakten nicht akzeptieren oder ihr Handeln ändern, da er keine Theorie für seine Beobachtungen vorlegen konnte. Semmelweis wurde depressiv, er war außerstande, das aufzuhalten, was er als Mord einschätzte, und zutiefst abgestoßen von der Haltung seiner Zunft. Er wurde später in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo er ironischerweise an eben dem Hospitalfieber starb, vor dem er gewarnt hatte. Die Geschichte von Semmelweis ist traurig. Ein Mann wurde dafür, dass er die Wahrheit herausschrie, um andere zu retten, bestraft, erniedrigt und kam sogar zu Tode. Die schlimmste Bestrafung war seine Hilflosigkeit angesichts der Risiken und dem unfairen Umgang mit seinen Beobachtungen. Doch hat die Geschichte auch eine gute Seite. Die Wahrheit kam doch noch an den Tag und seine Bemühungen führten, wenn auch verspätet, zum Erfolg. Die Moral aus der Geschichte: Man sollte keine Lorbeeren erwarten, wenn man die Wahrheit verkündet. Auf dem Gebiet der Iatrogenik ist die Medizin vergleichsweise harmlos, steht damit aber allein. Hier ist das Problem deutlich erkennbar, da man heute versucht, es zu kontrollieren. Man bezieht den Kostenaspekt mit ein und doch kommen durch ärztliche Behandlungsfehler in den Vereinigten Staaten immer noch 3 bis 10 Mal mehr Menschen um als durch Autounfälle. Das ist jetzt nach Angaben der Ärzte. Es ist allgemein anerkannt, dass von Ärzten angerichtete Schäden mehr Todesfälle verursachen als irgendeine einzelne Krebsart, wobei die von Krankenhauskeimen ausgehenden Risiken noch gar nicht mitgerechnet sind. Die Methodik, nach der das ärztliche Gewerbe bei der Entscheidungsfindung vorgeht, ist noch frei von ordentlichen Risikomanagementprinzipien, doch sie wird besser. Ja, das ist ja sehr schön hier. Es geht ja hier nicht darum, die Ärzte so anzugreifen, dass die nicht ihren Job machen würden, sondern das einfach festzustellen, dass es ganz normal ist, dass da Behandlungsfehler unterlaufen, und erschreckend hier zu lesen, dass dadurch also mehr Menschen sterben als durch irgendeine einzelne Krebsart, jetzt wie Lungenkrebs, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also das ist schon eine enorme Masse an Menschen, die dadurch stirbt, und was man sicherlich extrem leicht verbessern könnte, wenn man hier den Stress für die Ärzte reduziert. Klar, das widerspricht total, die Stressoren sind doch hilfreich, aber hier vielleicht, dass die Arbeit auch wirklich Arbeit und Freizeit verschmelzen. Ja klar, für diese Leute ist es doch die Berufung, Menschen zu helfen, Menschen zu heilen, aber dann muss es sich auch ein bisschen so anfühlen, nach was nicht dieses bürokratische Arbeiten, dieses Müssen ist, sondern wirklich diese Berufung. Und da muss man einfach drauf achten. Da kann man ökonomisch sicher viel tun, um da einzugreifen, um da bessere Bedingungen zu schaffen. Und das ist also eine ökonomische Frage und keine ethische jetzt. Wer darf sterben, wer nicht sterben, nee. Auf dem Gebiet der Iatrogenik. Also, ja, was Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass von Pharmazieunternehmen, Lobbyisten und speziellen Interessengruppen ein Anreiz geschaffen wird, mehr Behandlungen als nötig vorzunehmen. Und dass es zu Schädigungen kommt, die nicht unmittelbar auffallen und daher auch nicht als Irrtum gewertet werden. Die Pharmaindustrie setzt auf verschleierte und gestreute iatrogene Effekte in ständig zunehmendem Ausmaß. Es ist leicht, etwas als iatrogenen Effekt zu identifizieren, wenn ein Chirurg das falsche Bein amputiert oder die falsche Niere operiert oder wenn ein Patient als Reaktion auf ein Medikament stirbt. Wenn allerdings ein Kind aufgrund einer eingebildeten oder erfundenen psychischen Erkrankung, wie beispielsweise ADHS oder Depression, medikamentös behandelt wird, anstatt dass man es aus seinem Käfig entlässt, wird der damit angerichtete langfristige Schaden meistens nicht registriert und berücksichtigt. Iatrogenik hängt mit dem Agency-Problem oder Prinzipal-Agent-Problem zusammen. Es tritt auf, wenn eine Seite, der Agent, der Beauftragte, persönliche Interessen verfolgt, die mit den Interessen desjenigen, der seine Dienste in Anspruch nimmt, des Prinzipals, des Auftraggebers, nicht übereinstimmen. Ein Agency-Problem liegt beispielsweise bei einem Börsenmakler oder Arzt vor, deren eigentliches Interesse ihr persönliches Bankkonto ist und nicht das finanzielle oder gesundheitliche Wohlergehen ihrer Kunden, die also entsprechend Ratschläge geben, die letztlich ihnen selbst und nicht ihren Kunden nützen. Eine weitere Gruppe, auf die das zutrifft, sind Politiker, die an ihrer Karriere arbeiten. Oberste Regel: keinen Schaden anrichten. Jetzt der nächste Abschnitt. Die Medizin ist sich über das Prinzip der Iatrogenik seit mindestens dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung im Klaren. Primum non nocere, vor allem nicht Schaden. Nocere, genau, das C wird hier so ausgesprochen wie ein K auf Latein. Primum non nocere, vor allem nicht Schaden, lautet die erste Regel, die Hippokrates zugeschrieben wird und zum sogenannten Hippokratischen Eid gehört, den jeder Arzt zu Beginn seiner Berufslaufbahn ablegen muss. Etwa 24 Jahrhunderte brauchte die Medizin, um diese brillante Idee wirklich umzusetzen. Obwohl der Merkspruch des non nocere, non nocere in jedem Zeitalter unzählige Male wiederholt wurde, tauchte der Terminus Iatrogenik erst sehr spät auf, vor wenigen Jahrzehnten, nachdem schon enormer Schaden angerichtet worden war. Ich selbst lernte den Begriff erst kennen, als mich der Schriftsteller Brian Appleyard darauf aufmerksam machte. Ich hatte davor von nicht beabsichtigten schädlichen Nebenwirkungen gesprochen. Verlassen wir also den Bereich der Medizin, in ungefähr 12 Kapiteln komme ich noch einmal darauf zurück, und übertragen diese in der Heilkunst entstandene Vorstellung auf andere Lebensbereiche. Da der Verzicht auf Eingreifen es notwendig mit sich bringt, dass auch keine Nebenwirkungen entstehen, liegt die Wurzel des Übels in der Verleugnung von Antifragilität und in dem Eindruck, wir Menschen wären ach so unentbehrlich dafür, dass die Dinge ihren geregelten Gang gehen. Man nimmt sich eine gewaltige Aufgabe vor, wenn man ein allgemeines Bewusstsein für iatrogene Effekte wecken will. Eine Vorstellung davon, was Iatrogenik ist, existiert in den Diskursen außerhalb der Medizin nicht. Und auch die Medizin hat sich hier, wie gesagt, als ein langsamer Schüler erwiesen. Aber es ist wie mit der Farbe Blau. Wenn man einmal ein Wort dafür hat, ist das für die Verbreitung einer Vorstellung sehr nützlich. Ich möchte die Idee der iatrogenen Effekte in die Politikwissenschaft einbringen, in die Wirtschaftswissenschaften, in die Stadtplanung, die Erziehung und anderes. Nicht einer der Berater und Wissenschaftler, mit denen ich versuchte, darüber zu sprechen, wusste, was ich meinte, ganz zu schweigen davon, dass er sich vorstellen konnte, selbst womöglich die Ursache irgendwelcher Schäden zu sein. Wenn Sie sich Leuten dieses Schlags mit einer solchen Form von Skepsis nähern, bekommen Sie wahrscheinlich zu hören, dass sie wissenschafts- und fortschrittsfeindlich sind. Allerdings lässt sich Ähnliches auch in religiösen Texten finden. Der Koran spricht von denen, die ungerecht sind, sich selbst aber für gerecht halten. Kurzum, alles, was mit naivem Interventionismus einhergeht, überhaupt alles, was mit Interventionismus einhergeht, hat schädliche Nebenwirkungen. Ja, hier sind noch schöne Anekdoten drin im nächsten Unterkapitel. Dann reicht es dann aber auch bald mit diesem Buch wiederum. Nächstes Unterkapitel, auf den Kopf gestellte Iatrogenik. Es gibt nun zwar mit dem Begriff Iatrogenik ein Wort dafür, dass Schaden angerichtet wird, indem man etwas Nützliches tun will, Aber für das Gegenteil findet sich keine Bezeichnung, dass jemand etwas Nützliches erreicht, indem er auf Schädliches abzielt. Wir erinnern uns, attackiert man etwas Antifragiles, kann das nach hinten losgehen. So machen Hackerangriffe ein System stärker oder zwanghafte, erbitterte Kritiken tragen, wie im Fall von Ayn Rand, zur Verbreitung eines Buches bei. Ja klar, die Hacker schneiden sich damit ins eigene Fleisch, machen halt nur so kleinere Angriffe, aber dann, ja, merkt der Angegriffene das ja oder sieht hier, welche Sicherheitslücken er hat, und die Hacker haben ihm damit eigentlich noch was Gutes getan und ihn gegen zukünftige Angriffe so immun gemacht. Inkompetenz ist zweischneidig. In dem Film Frühling für Hitler von Mel Brooks bringen sich zwei Typen aus der New Yorker Theaterszene dadurch in Schwierigkeiten, dass sie mit ihrem Stück nicht, wie beabsichtigt, beim Publikum durchfallen, sondern erfolgreich sind. Sie hatten an mehrere Investoren dieselben Anteile an einem Broadway-Stück verkauft, in der Absicht, bei ausbleibendem Erfolg dieses Geld einfach zu behalten. Ihre Intrige würde nicht aufwiegen, wenn die Investoren nicht mit Gewinnen rechnen konnten. Das Problem war nur, sie versuchten so vehement, ein schlechtes Stück mit dem Titel Frühling für Hitler zu produzieren und vermasselten es so gründlich, dass es ein Riesenhit wurde. Indem sie nicht in ihre üblichen Vorannahmen eingezwängt waren, gelang ihnen die Fertigstellung eines interessanten Produkts. Eine ähnliche Ironie beobachtete ich beim Aktienhandel. Ein Trader war über seine Jahresabschlussprämie derart verärgert, dass er mit dem Portfolio seines Auftraggebers riesige Wetten abschloss, was zur Folge hatte, dass er gewaltige Gewinne einfuhr, mehr als wenn er gezielt vorgegangen wäre. Vielleicht ist die Idee, die hinter dem Kapitalismus steckt, ein umgekehrt iatrogener Effekt. Unbeabsichtigte, aber doch letztlich durchaus wünschenswerte Konsequenzen. Das System ermöglicht die Verwandlung von auf der individuellen Ebene egoistischen oder, um genau zu sein, nicht unbedingt dem Allgemeinwohl zuträglichen Zielen in für das Kollektiv nützliche Resultate. Ja gut, dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen, sondern es ist einfach interessant hier zu lesen, aber ich glaube, dabei kann ich es dann belassen für heute. Hier stellt er jetzt so eine... eine Statistik auf... eine Tabelle auf. Tabelle 3 wirft einen Blick auf derartige Versuche, in verschiedenen Bereichen Verbesserungen vorzunehmen, sowie die damit verbundenen Auswirkungen. Man wird bemerken, sämtliche Fälle hängen ganz eng mit der Leugnung von Antifragilität zusammen. Hier haben wir jetzt also eine Tabelle mit zwei Spalten, mit drei Spalten, sagen wir mal. Zuerst mal das Feld, in dem wir uns befinden, Medizin, Politik, Wirtschaft und so weiter sind da Beispiele. Dann ein Beispiel für Interventionismus und die dritte Spalte, die Iatrogenik, die Kosten, die daraus entstehen, bei diesem konkreten Beispiel. Da führt er hier also an. Für die Medizin ist das Interventionsbeispiel Überbehandlung und die Kosten davon sind Fragilität. Ja, dann ist der Körper so medikalisiert, wie Agamben schrieb. Dann gewöhnen wir uns schon an dieses Medikalisierte. Der Körper verliert so seine Selbstheilungskräfte. Und das hat nicht mit alternativer Medizin oder so zu tun, wie Stefan da sagte. Einfach grundsätzlich diese Skepsis gegen die Medizin. Ja, die moderne Medizin kann sicher helfen in vielen Lagen, aber in welchen Lagen sollte man überhaupt darauf zugreifen? Medizin, Gesundheit. Dann hier Interventionsbeispiel für Gesundheit. Dem menschlichen Körper wird Zufälligkeit vorenthalten durch regelmäßige Ernährung, gleichbleibende Temperaturen etc. Die Kosten davon sind kränkere Menschen bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer, reichere Pharmaindustrie, Gefahr antibiotikaresistenter Bakterien. Ja, diese multiresistenten Keime, die auch so viele Menschen umbringen jährlich, weiß ich gar nicht, auch Zehntausende von Todesfällen, glaube ich. Nun, dann nächster Punkt, Ökologie. Beispiel für eine Intervention, Mikromanagement kleiner Waldbrände. Kosten, Erhöhung des totalen Risikos verheerendere große Brände. Okay, meinte er, es wäre also gut, so kleine Brände sich vielleicht mal ausbreiten zu lassen. Die machen dann ja schon so eine Schneise und dann kommt der nächste große Brand und kann da vielleicht nicht mehr weiter. Aber wenn wir das immer gleich eindämmen und gleich löschen, ja gut, dann wird irgendwann der große Brand kommen, der wird halt alles überrollen, weil dann ist wirklich keine Schneise mehr und so weiter. Ja, interessanter Gedanke. Ja. Wirtschaft, Interventionsbeispiel, Schluss mit Boom and Bust, raschem Aufschwung und direkt anschließendem Zusammenbruch. Greenspan, USA Labour Party, Großbritannien, Great Moderation, große Mäßigung, Bernanke, das waren jetzt Fed-Chefs, Bernanke und Greenspan. Hier, die Iatrogenik, die Kosten davon, Fragilität, die Krisen sind, wenn sie auftreten, schlimmer. Unterstützung von alteingesessenen, staatsfreundlichen Unternehmen, Entmutigung von Existenzgründern. Dann hier staatlicher Interventionismus, Optimierung, hat zur Folge Verwundbarkeit, Pseudo-Effizienz. Das ist die Kehrseite der Optimierung. Beispiel, Illusion der Taxierung seltener Ereignisse, Value-at-Risk-Strategien, Illusion von Skaleneffekten, Verkennung von Effekten zweiter Ordnung. Folge, gewaltige Zusammenbrüche. Beispiel aus dem Geschäftsleben, positive Ratschläge, Scharlatane, in Klammer, Konzentration auf den Ertrag, nicht auf das Risiko, Klammer, das, was zu vermeiden wäre. Die Kosten davon, reichere Scharlatane, Konkurse. Urbanismus, Beispiel Stadtplanung, Iatrogenik, die Kosten davon, Verfall der Innenstädte, Depressionen, Kriminalität. Vorhersagen, ja, Beispiel hier, Vorhersagen im Bereich des schwarzen Schwans, trotz der miserablen Erfolgsbilanz früherer Vorhersagen. Kosten davon, versteckte Risiken, Menschen nehmen mehr Risiken auf sich, wenn Vorhersagen vorliegen. Literatur. Lektoren, die es darauf anlegen, den Text eines Autors zu verändern. Iatrogenik. Farblose Allerweltsprosa aller New York Times. Gut. Kindererziehung. Übermutis oder Fatis. Entfernung jeglicher Zufallsmomente aus dem Leben von Kindern. Iatrogenik. Touristifizierung des kindlichen Denkens. Ja, die Touristifizierung ist ja auch eine wunderbare Wortschöpfung von Ihnen, dass die ganze Welt heute schon so... ja, ein Vergnügungspark für die Touristen gemacht wurde, wie Agamben schrieb, dass unser Denken auch schon so touristifiziert ist und wir dann noch so Häppchen haben wollen, so wie die Touristen da halt rumfahren in einem Bus und sagen, ah ja, hier ist dieses schöne Highlight, kann ich kurz fotografieren. Und so ist das ganze Leben heutzutage schon gemacht. Dass da der Zufall völlig daraus getilgt wird. Und Michel Houellebecq wendet sich eben auch gegen diese Touristifizierung. Und ihm ist das so unerträglich, dieses... genau quantifizierbare Glück, dass man diesen, aber es ist auch ambivalent bei ihm, weil er es ja in seinen Büchern auch immer wieder mal beschreibt, so einen schönen Urlaub wie in Plattform oder in anderen Büchern, dass so ein Urlaub irgendwie ja doch noch so ein kleines Glück sein kann, irgendwie so ein Pauschalurlaub. Interessant, aber ja, für mich doch nicht so anziehend, dieser Pauschaltourismus, sondern wirklich der wilde Tourismus, wie damals, wie erwähnt, bei dieser Reise in Südamerika. Bildung. Das gesamte Konzept wurzelt im Interventionismus. Folge davon Ludifizierung, Verformung der Gehirne von Kindern. Technologie, Neomanie, also Sucht nach Neuem, Neuigkeitsglaube. Kosten, Fragilität, Entfremdung, Nerdifizierung. Medien. Hochfrequente, sterile Informationen. Folgen Störung des Filtermechanismus zwischen Geräusch und Signal. Ja, sehr schön. Schön fand ich ja auch, was er sagte zur Bildung, dass die im Grunde auf Interventionismus beruht. Klar, dass man da so eingreift und sagt, wir müssen den jungen Leuten doch irgendwie was einprügeln. Also wir müssen da irgendwie intervenieren. Ja, eigenes Denken, das läuft von sich aus irgendwie nicht so in der richtigen Richtung, sondern hier müssen wir wirklich eingreifen. Aber das ist all dieser Quatsch, das Denken der Kinder würde doch auch schon so laufen, wenn wir denen einfach die freie Bahn lassen, um sich mit dem zu beschäftigen, was ihnen auch liegt. Und dann könnte es eben eher so sein wie damals bei mir im Spanischunterricht in Argentinien, hatte ich schon mal erwähnt, dass meine Lehrerin da ein neues Konzept verfolgt hat und den Schülern es überlassen hat, den Unterricht zu gestalten. Es gab dann Zwei- und Dreiergruppen und alle zwei Wochen hat es dann abgewechselt, wer die Verantwortung für den Unterricht hatte und dann ein Buch vorgestellt hat, wie den Don Quixote zum Beispiel. Und dann hat man das halt ein, zwei Wochen lang behandelt so und dann ja, mussten die sich halt überlegen, was können sie da machen für Vorträge, Spiele, interaktiv. Und das ist halt der Punkt. Gut, dass ja, da müssen sich halt die Schüler selber mal überlegen, wie könnte man überhaupt den Unterricht gestalten, sodass er uns auch Spaß macht. Aber dieses Touristifizierung, dieses Schablonendenken, das interveniert da so im Geist der Kinder, als ob es da irgendwas geben würde, was die unbedingt lernen müssten. Ja, was soll das sein, was sie hier so toll auf das Leben vorbereitet? Ist doch sowieso nur Kapitalverwertung, ist doch sowieso nur egal eigentlich. Es gibt ja keine Bildung in dem Sinne, dass den Menschen zu irgendwas ranbilden sollte, sondern halt dich fit machen für den Markt, dich da durchzusetzen. Aber ja, was soll das dann? Das reicht ja ein bisschen lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Und dieser Interventionismus, dass dann alles so in Häppchen abgepackt wird und gesagt wird, der Lehrplan muss genau das und das in der siebten Klasse abgefrühstückt werden, was wir hier in Geschichte lernen, in Mathe lernen. Ist ja völlig absurd, ist ja auch wieder so ein Eingriff. Wenn sich jemand nicht für Mathe interessiert, dann soll er es doch einfach lassen nach der vierten Klasse. Dann kann er doch einfach sagen, ja, das reicht mir dann. Und wenn er später halt doch Medizin studieren will und da doch wieder ein bisschen Mathe braucht, muss er es da halt wieder auffrischen vor dem Studium. Aber warum sollte das nicht möglich sein? Warum muss er unbedingt hier Differentialgleichung lernen oder Algebra in der Mittel- und Oberstufe dann? Gut, jetzt kann ich aber immer noch nicht Schluss machen. Nein, ich habe mir heute wirklich Ziele gesteckt, die bis zum Horizont reichen und noch darüber hinaus. Gerade weil ich mich heute also ein bisschen krank gefühlt habe. Jetzt nicht körperlich, sondern wirklich dieses Geistige, was ich beschrieben habe, diese Trägheit, Mattigkeit, dieses Deutsche, dieses Melancholische, wofür man sich ja auch nicht schämen muss, sondern wo man sagen kann, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, in diesem Sinne, in diesem melancholisch-trübsinnigen Sinne, wo das Gemüt halt hier so das Wetter widerspiegelt von draußen, vor allem dieses Novemberwetter, obwohl nicht mehr November ist, ist das Wetter immer noch so. Ja, deshalb also muss ich hier so viel von meiner Medizin einnehmen, von diesem Podcast. Ja, das ist auch dieses Antifragil, auch das ist ein Stress, dem ich mich aussetze. Diese Disziplin, die das erfordert, sich da zusammenzureißen, wirklich jetzt schon zwei Stunden zu reden, sich auch ein bisschen vorzubereiten. Ja, ich habe hier ein paar Notizen gemacht, ein paar Lesezeichen in die Bücher und so weiter. Also das ist schon ein extremer Stress auch, aber der meinem Körper eben so extrem gut tut. Und ich weiß, das ist genau das, was ich brauche, mich diesem Druck auszusetzen. Ja, Druck. Dieser Druck ist heute aber gar nicht mal so hoch, sage ich, weil ich ja wusste, dass ich keine andere Wahl mehr habe, dass ich jetzt wirklich zum Mikrofon greifen muss, sonst wäre ich ganz verrückt. Also, und ja, es gibt hier zumindest noch zwei Bücher, die eigentlich so schön sind, wo ich mir so schöne Stellen rausgesucht habe zum Vorlesen. Andererseits könnte ich auch noch ein bisschen frei reden über diese Lage da draußen im Land, diese Pandemie, die da angeblich wütet, ja, in dieser Realität, die nie so ganz greifbar ist. Aber das zieht mich schon wieder runter, merke ich, ja, darüber sprechen. Nein, da kann ich jetzt nicht dazu kommen. Das ist genau das, ja, was ich meinte, dieses Geistige, allein diese Polarisierung der Gesellschaft jetzt. Allein das, was das in jedem Einzelnen für Schäden anrichtet und für die Zukunft, ist ja noch gar nicht abzusehen, was die AfD jetzt hier mitnehmen kann an Gewinn. Wo ja auch ich sage, es ist gut, dass zumindest ein Widerstand dagegen gibt. Okay, dass nur von den Faschisten ausgeht, ist schade, aber es ist gut, dass Leute gibt, die dagegen demonstrieren. Da sind natürlich nicht alles Faschisten, aber jetzt die AfD. Jetzt habe ich mich natürlich auch noch nicht beteiligt an diesem demokratischen Widerstand, der da benannt wurde von Agamben, und das ist auch ein Versäumnis, aber es ist halt ja diese Lähmung, die da die an da so ergriffen hat, wo man dann denkt, nee, jetzt ist es aber so, du bist hier Teil des Volkskörpers und darfst hier nicht ausscheren. Das habe ich da so ein bisschen rausgehört aus verschiedenen Medienangeboten, die ich immer wieder konsumiere. Aber ja, das ist ja unfair, hier anderen Medien die Schuld zuzuschustern, wo ich doch hier mein eigenes Medium bin und hier meiner Wahrheit treu bleiben kann. Deshalb, ja, denke ich, ist auf jeden Fall gut, sich da zu engagieren. Da werde ich jetzt danach schauen, dieser demokratische Widerstand, ob der noch existiert. Ich hatte da nur mal so eine Zeitung gesehen im Sommer irgendwann. Das, ja, diese Zeitung, die sie da rausgegeben haben, fand ich ein bisschen reißerisch mit diesen Schlagzeilen, da fand ich nicht so überzeugend, ja, aber es stand dabei, was mit Unterstützung von Professor Agamben, der ja auch in diesem Interview das gesagt hatte, dass er die Bewegung unterstützt, aber sie nicht genau kennt, diese deutsche Widerstandsbewegung. Und ja, da ist noch viel Potenzial, hatte ich da gedacht, da könnte man in der Öffentlichkeitswirkung sicher noch viel verbessern. Aber gut, jetzt jetzt will ich eben nicht darüber reden, sondern erst, wenn ich wieder mich ganz gesund fühle, ja, hier, ja, die Gesundheit, sobald die wieder im Lot ist, kann ich auch wieder über die große Volksgesundheit reden. Ja, das ist ja nicht so in dem, nicht immer als Anspielung auf den Faschismus zu verstehen, welche vom Volk rede, aber eben doch dieses, ja, latent völkische, dieses Einschwören auf das National, die nationale Aufgabe, wo wir jetzt ja auch einfach uns eingliedern müssen. Aber es ist ja doch richtig, die Volksgesundheit in dem Sinne, dass, wie Stefan meinte, man sich hinterfragen müsste, wie krass wir eigentlich alle unsere Leben führen, dass es so viele Risikogruppen in Deutschland gibt und ja, dass man das vielleicht mal medial in den Fokus nehmen könnte, wie viele Menschen eigentlich wie ungesund erleben und was man da verbessern könnte, aber jetzt nicht durch solche Vorschriften, ich meinte durch solche normativen moralischen Appelle wie zum Veganismus, ja, das verschlimmert die Sache noch, dann denken sich die Leute, ja, ich will so sein, ich will so asketisch sein, aber dann sind sie dem doch wieder nicht treu und haben da so eine heimliche Lust, dann doch, so wie ich, auch durchs Rauchen immer, klar, danach kriegt man so viel Hunger und dann diese heimliche Lust, vor allem dann so viel zu essen, wenn ich geraucht habe. Aber das kann doch nicht gut sein, also dass man hier diese Norm so einpflanzt, sondern man müsste hier einen anderen Umgang mit dieser Lust finden. Und wie Stefan meinte, ist auch ein Döner ein sehr gesundes Essen eigentlich. Das sollte man sich halt mal anschauen, dass da viel Gemüse drin ist und auch Fleisch nicht so ungesund sein muss. Und ja, sehr ausgewogenes Essen eigentlich, so ein Döner. Sehe ich jetzt nicht, was da dagegen sprechen würde. Also man sollte einfach so auf sein Hungergefühl hören. Das ist dieses Buch, das ich hier mir irgendwann mal gekauft habe, der Hungernavigator oder so, das eben darum geht, den Hunger wiederzufinden, und dass heute viele Menschen so gestresst sind durch die ganzen Diätvorschläge, die da rumgeistern in den sozialen Medien und Zeitschriften und so weiter. Und ja, Ratschläge zum gesunden Essen, neue Studien, was es an Vitaminen gibt. Ah, aber das mit den Vitaminen war so interessant bei Taleb. Da stand nämlich auch was dazu. Momentchen mal. Genau, hier. Ja, dann kann ich das noch kurz vorlesen, aber das war jetzt eigentlich nicht geplant. Hier spricht er also von Hormesis. Hormesis ist ein Begriff, der den ich hier kurz erläutern kann mit diesem kurzen Abschnitt. Mithridates IV., König von Pontos in Kleinasien, war nach der Ermordung seines Vaters untergetaucht und in dieser Zeit, so berichtet die Sage, habe er sich gegen Vergiftung immunisiert, indem er unschädliche Mengen Gift in nach und nach zunehmenden Quantitäten zu sich nahm. Später verband er seine Praktik mit einem komplizierten religiösen Ritual. Allerdings brachte er sich damit irgendwann selbst in eine missliche Lage. Sein Versuch, sich mit Gift umzubringen, scheiterte, da er sich gegen die Wirkung von Gift unempfindlich gemacht hatte. Er musste einen verbündeten Feldherrn um den Gefallen bitten, ihn mit dem Schwert zu töten. Ja, dieses Phänomen nennt Taleb also im folgenden Hormesis, dass der Körper so irgendwie provoziert wird durch kleinere Dosen an Gift und dass er dann so immunisiert wird gegen die eigentliche Gefahr der Vergiftung. Und jetzt sagt er halt, ja, Hormesis ist halt die Robustheit, aber jetzt muss man sich vorstellen, dass eine Substanz, eine gewisse Menge der giftigen Substanz das Wohlbefinden insgesamt steigert, was noch einen Schritt über die Robustheit hinausginge. Hormesis, ein aus der Pharmazie stammender Begriff, liegt vor, wenn eine kleine Dosis einer schädlichen Substanz auf den Organismus einen positiven Effekt hat, also als Medizin wirkt. Eine kleine Menge einer ansonsten schädlichen Substanz, nicht zu viel, ist für den Organismus nützlich und verbessert den Gesamtzustand, indem sie eine gewisse Überreaktion hervorruft. Ja, jetzt aber hier das mit dem Gemüse. Hormesis war in der Antike wohl bekannt, aber wie die Farbe Blau nicht explizit benannt. Wissenschaftlich beschrieben wurde das Phänomen erst im Jahr 1888, wenn auch immer noch nicht mit einem Namen versehen. Und zwar durch den deutschen Toxikologen Hugo Schulz, der beobachtete, dass kleine Mengen Gift das Wachstum von Hefe stimulieren, während größere Mengen es beeinträchtigen. Einige Forscher sind der Auffassung, der gesundheitliche Nutzen von Gemüse stecke weniger in dem, was man gemeinhin Vitamine nennt, oder in anderen rationalisierenden Theorien. Also Ideen, die in narrativer Form sinnvoll klingen, aber noch keinen strengen empirischen Tests unterworfen wurden. Sondern sei möglicherweise auf Folgendes zurückzuführen. Pflanzen schützen sich vor Schädigungen und wehren sich gegen Raubtiere mit giftigen Substanzen, die, wenn sie vom Menschen in der richtigen Menge aufgenommen werden, unseren Organismus stärken. Jedenfalls gibt es Vermutungen in diese Richtung. Auch hier hätte man es mit dem Phänomen zu tun, dass niedrige Gaben von Gift vorteilhaft für die Gesundheit sind. Ja, genau, dass die in den Gemüsen also so ein bisschen Gift steckt, mit dem sie sich eigentlich schützen gegen Feinde, und das hilft dann wiederum dem Menschen, der das Gemüse dann isst. Das ist nur so eine Theorie, sagt er hier, man weiß es wohl noch nicht ganz, aber auch das mit den Vitaminen, auch dass die so gesund sein soll, ist anscheinend nicht bewiesen. Aber meine Meinung ist einfach hier, dass Gemüse viel leckerer ist, als was man sonst essen kann. Deshalb auch nicht so wichtig, was da noch drinsteckt an Gesundem. Dann ist aber interessant, hier in der Folge lese ich doch nochmal weiter. Vielfach wird behauptet, eine Beschränkung der Kalorienzufuhr auf Dauer oder phasenweise aktiviere gesunde Reaktionen und Umschaltprozesse, die neben anderen günstigen Auswirkungen bei Versuchstieren auch die Lebenserwartung erhöhen. Die Lebenserwartung des Menschen ist zu hoch, als dass es Forschern möglich wäre zu testen, ob die Vermutung tatsächlich zutrifft. Wenn die Hypothese stimmt, würden die Forscher vor den Testpersonen sterben. Allerdings hat es den Anschein, als mache eine derartige Beschränkung die Menschen gesünder und verbessere außerdem ihren Sinn für Humor. Und da Überfluss den entgegengesetzten Effekt hat, kann eine zeitweilige Kalorieneinschränkung auch folgendermaßen interpretiert werden. Zu regelmäßiges Essen ist schädlich, es entzieht dem Menschen den Stressor Hunger und führt unter Umständen dazu, dass er nicht sein gesamtes Potenzial ausschöpfen kann. Hormesis bewirkt also nichts anderes, als dass beim Menschen die natürliche Balance von Nahrung und Hunger wiederhergestellt wird. Mit anderen Worten, Hormesis ist der Normalfall und was uns schadet, ist ihre Verhinderung. Es ist nicht unbedingt sinnvoll und gut, Systeme von Stressoren, lebensnotwendigen Stressoren, zu befreien. Im Gegenteil, das kann geradezu einer Schädigung gleichkommen. Also die kleine Schädigung durch die Hormesis, die ist die wahre Befreiung. Davon profitiert so ein antifragiles System. Aber wenn es ganz von Stressoren befreit ist, dann leidet es darunter. Gut, das reicht dann hierzu. Irgendwie ja, immer mal wieder so Fasten, dieses intermittierende Fasten, ja, kann man ja so ganz intuitiv machen, dass dieser natürliche Stress so erhalten darf. Das wäre schon eigentlich ganz gut, würde ich mir auch wünschen, wenn es wieder so eine große Religion geben würde, die mir wirklich sagt, hier und hier sind Fastentage, weil so allein kriegst du dann doch nicht hin. Aber das wäre eigentlich wirklich gut, diese Religion, die einem sagt, hier Fastenwoche, Fastenzeit, ja, und im Christentum halt dieses Lächerliche dann vor Ostern, weiß ich nicht genau, wie sollen da überhaupt die Vorschriften sein im Christentum. Das ist doch alles so wischiwaschi, dann schon lieber mit dem Koran hier, mit dem Islam und das Judentum. Aber gut, dann gut, was, ja, ich wollte vorlesen, aber das ist jetzt vielleicht zu anstrengend, was ich hier nämlich vorlesen wollte von Julio Cortázar aus Rayuela, ein Abschnitt, wo es auch um die Wissenschaft geht und dieses dialektische Denken, das alles so in Scheibchen schneidet und zergliedert. Und Horacio, der Protagonist, sagt hier, dass man das nur tun kann, wenn man sich schön zurückgelehnt im Lehnstuhl befindet, aber in einer wirklichen Krise, in so einer Situation, gehen wir immer wieder zurück zu diesem Bauchgefühl und da verschwindet die ganze Welt irgendwie so in einen Zustand. Da gibt es keine Unterscheidung mehr, dies, das, Stuhl oder Tisch, sondern es ist wirklich dieses eine Grundgefühl und da müssen wir eine Entscheidung daraus treffen. Sehr interessant, aber ich glaube, für heute reichen meine Kräfte nicht, um das vorzulesen. Und es ist auch ganz schön lang, dieses Kapitel Nummer 28, hatte ich schon in meinem spanischen Podcast Folge 7 vorgelesen und es ging da über 20, 30 Minuten, diese Vorlesung, aber extrem packend. Also das, auch auf Deutsch, glaube ich, ist der Text sehr packend. Das können wir uns also aufheben für die nächsten Male. Gut. Es gibt ja aber dieses andere Buch von Georges Bataille, weil ich das ja, das hatte ich ja schon mal behandelt in den 30er-Folgen, in den 30er-Jahren meines Podcasts. Ja, damals, in den frühen 30ern und auch in den späten, glaube ich, ging es öfter mal um Georges Bataille und sein Buch Nietzsche und der Wille zur Chance. Da, auf dem Cover ist übrigens so eine schöne Abbildung, wie so eine Kreidezeichnung sieht das aus von einem Mann und einer Frau, die im Geschlechtsakt sind, sieht das aus. Und das ist ganz schön erotisch. Aber dann auch dieses Gesicht hier sieht aus eigentlich wie ein Wolf. Ein Wolf. Ja, interessant. Dieses Lüsterne, dieses Obszöne und dieses dunkle Begehren, der Wolf, der sich einfach nimmt und der da seine Beute reißt. Gut, dieses Buch, also kann ich heute vielleicht nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Lupus der Wolf, ja. Nun, ja, allerdings, jetzt schon ein bisschen ermüdet bin, rede ich einfach noch so ein bisschen frei und vielleicht verfliegt dann die Müdigkeit ja wieder. Es gibt hier die ein oder andere Sache, die ich vielleicht korrigieren kann. Genau. Gehen wir einfach damit, was Fakt ist. Kommen wir zu den Fakten. Ja. Ludwig Erhard, den ich da nannte, wegen seiner Beteiligung an der Geldwäsche des Nazi-Kapitals, das nach Argentinien verschifft wurde und so gerettet wurde vor dem Zugriff der Alliierten. Da hatte ich nur den kleinen Fehler drin, dass Erhard also nicht Regierungsmitglied war in der Nazi-Zeit vor 1945. War also nicht direkt an der Regierung beteiligt, auch nicht als Beamter oder so, sondern er war damals Wirtschaftswissenschaftler. Soweit ich das gelesen hatte, hat er in irgendeinem Institut gearbeitet, aber da eben auch Wirtschaftspläne, Prognosen oder Strategien für die Nazis erstellt. Also schon direkt mit der Regierung zusammengearbeitet und schon direkt denen in die Hände gearbeitet. Also von dem her ist aus meiner Sicht richtig zu sagen, ja, war ein Nazi und anscheinend hat er sich dann später so dargestellt, als hätte er darunter gelitten, unter der Nazi-Herrschaft. Wobei, ja, das wohl nicht der Fall ist. Und er auch auf diversen Lohnlisten noch von Unternehmen gestanden haben und so, aber es ist ja nicht so wichtig. Dieses Kapitel der deutschen Geschichte werden wir dann sicher noch weiter aufarbeiten können mit Gabi Webers Buch Mercedes-Benz und die Argentinien-Connection. Gabi Weber ist halt, ja, hat halt ihr Talent darin zu recherchieren, sich da richtig reinzuweisen in ein Thema Und bei dieser Komposition eines Werks, eines literarischen oder auch eines Dokumentarfilms, ist vielleicht nicht so ihre Stärke, aber das ist ja auch nicht ihre Schuld. Habe ich da gelesen bei YouTube, hat sie auch verschiedene Dokus, und da war so ein Kommentar, der sagte, ja, es ist eine Schande, dass das nicht vom Öffentlich-Rechtlichen angenommen wird und nochmal grundlegend aufgearbeitet wird, auch mit dem ganzen Personal, das weiß, wie man eine Doku am besten zusammenstellt. Das ist eine Schande, dass das also vom Öffentlich-Rechtlichen natürlich ignoriert wird, weil es zu verschwörungstheoretisch ist, weil es nicht in diese Weltsicht passt, die man sich da so zurechtmachen will. Wir guten Deutschen, wir anständigen Deutschen. Und deshalb konnte Gabi Weber also hier nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen ihre Dokus drehen und musste das halt auf eigene Faust machen. Und da das ist halt nicht so ihr Talent, dass diese Doku ist nicht so gut, aber ist auf jeden Fall interessant. Von den Fakten her, die da berichtet werden. Und auch dieses Buch ist schon ganz lesenswert, ist auch schon gut geschrieben teilweise. Aber ja, was ich meine halt, ist dieses besondere Talent von ihr, ist, glaube ich, wirklich dieses jahrelang recherchieren und dadurch die Archive sich pflügen. Und ja, das ist sehr bewundernswert. Gabi Weber, die auch in Argentinien teilweise lebt und dort arbeitet. Jetzt ja, das eine, da muss ich mich ein bisschen entschuldigen, was ich da sagte in Folge 51, glaube ich, als ich von der Feigheit redete. Diese Feigheit, sagte ich, wie feige ist das bitte, wenn man jetzt den Onkel nicht mehr besuchen will, weil man ihn ja nicht anstecken möchte mit Corona und da Angst hat, ihn als Ungeimpften so leicht anstecken zu können, dann verzichtet man lieber ganz aufs Besuchen. Ja, da bin ich nur ein bisschen so emotional geworden und das tut mir natürlich leid. Jeder muss das ja für sich selber wissen. Es ist ja völlig nachvollziehbar, wenn jemand sagt, vor allem in der jetzigen Situation, klar, mit hohen Inzidenzen, ist schon eine nachvollziehbare, vielleicht eine vernünftige Option zu sagen, nein, dann lieber nicht. Wenn die Großeltern ungeimpft sind an Weihnachten, vielleicht auch lieber nicht besuchen, dann später mal. Aber ja, da bin ich halt nur so emotional geworden. Wahrscheinlich wegen meiner Oma, weil mir das so geschmerzt hat, dass ich dachte, ich hätte sie zu wenig besucht, dann war es ja, wie gesagt, gab es diese Quarantänezeit, ich gar nicht weiß, wann die geendet hat, vielleicht schon im September letzten Jahres, vielleicht habe ich sie sogar nochmal besucht, kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ja, jedenfalls, dass ich da sagte, dass ich da vielleicht dachte, ja, das ist so eine diffuse Schuld, ich spüre, dass ich, ja, aber es ist ja gut, dass ihr ausdrücken für meine Hörer, damit ihr euch das selber überlegen könnt. Ja, wenn es so ältere Verwandte gibt, dann ist es schon wichtig zu überlegen. Ja, das ist eine Gefahr, die anzustecken, aber es ist vielleicht die größere Gefahr, sich dann am Ende im Nachhinein so schuldig zu fühlen und zu denken, mein Gott, warum bin ich nicht einfach hingegangen und habe nochmal so einfach ein paar Stunden mit ihr verbracht. Genau, das ist also keine Feigheit, das ist ja eine persönliche Abwägung. Da, ja. Gut, dann gibt es ja noch die ein oder andere Sache, die man sicher erwähnen könnte. Was ich bei Kekule gehört hatte, ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, ist mir nicht ganz klar. Aber jedenfalls ging es ja bei Wagenknecht, was ich zitiert hatte von ihr, darum, dass der Impfschutz doch deutlich schneller nachlässt als zuerst gedacht, dass also der Impfschutz bei AstraZeneca nach 4 Monaten weg gewesen sein soll und bei BioNTech nach 7 Monaten. Das war diese schwedische Studie mit über 1 Million Probanden. Was ich jetzt bei Kekulé gehört habe, dass er sagte, ja, aber nur weil die Konzentration der Antikörper im Blut sinkt, heißt das nicht, dass der Impfschutz auch sinkt, sondern das Immunsystem fährt halt seine Reaktion, seine Antwort da runter und hat das aber im Hintergrund immer noch so gespeichert, wie es auf eine Infektion reagieren müsste. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob sich Kekulé hier mit dieser Aussage konkret auf diese schwedische Studie bezog, weil wenn es so wäre, dann wäre das ja interessant. Dann hieße das also doch, dass die Impfung länger taugen. Und ist aber merkwürdig. Jetzt sind wir in diesem Diskurs schon drin, dass gesagt wird, nach 6 Monaten, oder ist ja schon gesetzlich so geregelt, denke ich, dass nach 6 Monaten der Impfschutz ausläuft und man dann sich neu impfen lassen muss, um den 3- oder 2G-Nachweis zu erbringen. Also das ist interessant. Das wäre schon gut, hier auch Klarheit zu haben. Oder was da über der Faktenstand ist. Kekulé hatte da eine Virologen-Kollegin kritisiert, die das anscheinend falsch verstanden haben sollte. Aber ja, kann ich nochmal nachhören. Auf jeden Fall scheint es dann jetzt ja so Konsens zu sein, dass der Impfschutz schon nachlässt, deutlich. Und ja, aber das, was Kekulé gesagt hat, würde dem eigentlich widersprechen. Gut, aber ja, so ist es ja normal. Man kann hier nicht zum Gesamtüberblick kommen zu der Wahrheit, aber es ist normal, hier als Denker, als Verschwörungsdenker vielleicht hier so vorzugehen, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und das ist halt schade, wenn heute im Zeitalter der Experten die Leute schon gar nicht mehr selber nachdenken wollen. Und so getwittert wird, habe ich da gestern gelesen, von einem Sonntagssoziologen, der sagte, ja, aber dass sich Leute selber Gedanken machen, ist noch kein Qualitätsmerkmal dieser Gedanken. Doch, sage ich, es ist doch schon ein Qualitätsmerkmal, weil einfach nur das Nachkauen, was aus den Nachrichten kommt, da muss man sich ja überhaupt nicht anstrengen, den Geist überhaupt nicht in Bewegung setzen. Und ja, wenn man sich nun mal selber Gedanken macht, auch wenn man dann abdriftet ins Verschwörungstheoretische, das ist doch immer noch besser. Das ist nicht nur unterhaltsamer für den Geist, sondern bildet den Geist auch weiter und ist auch in dem Sinne wahrer, als einfach nur irgendwas nachzubeten. Und in dem Sinne muss ich wirklich diese Lanze für die Verschwörungstheoretiker brechen. Bekenne mich ja auch selber dazu, das zu sein oder ja, dazu geadelt zu werden, wie ich sagte. Das wünsche ich mir auch, ja. Das ist eine Adelung, so bezeichnet zu werden. Aber genau, dass also dieses selbstständige Denken schon mal in die richtige Richtung führt. Eine Qualitätsgarantie ist es noch nicht, nee. Aber es ist vielleicht eine notwendige Bedingung, noch keine hinreichende für die erreichte Qualität. Aber wie Badiou schrieb, das Denken muss entweder bejahende Erfindung sein oder gar nicht. Muss irgendwas Neues geschaffen werden. Ja. Gut, und diese heutige Wissenschaftsgläubigkeit setzt einfach die Wissenschaft an die Stelle Gottes und sagt jetzt, ja, wer soll das sein? Auch Kekulé weiß doch nicht alles so genau, auch der macht doch mal Fehler oder vergisst was oder ja, betrachtet was aus der falschen Perspektive. Also hier können wir doch nicht so auf die Experten verlassen. Vielleicht am Anfang einer Pandemie ist es richtig zu sagen, jetzt, bisher wussten wir ja noch gar nichts über Viren. Wie ist das überhaupt? Was ist da der Forschungsstand? Da muss man vielleicht mal da reinhören in diese Podcasts und natürlich auch weiterhin wichtig, da zuzuhören. Aber die jetzt so, dass die jetzt so als die Priester angesehen werden, dieses wissenschaftsgläubigen Zeitalters, das ist diese ungute Entwicklung, die hier auch die Demokratie aushöhlt, wie ich sagte, diese Demokratie, die ich jetzt dann doch verteidigen wollte, ja, jetzt, wo sie schon auf dem Rückzug ist, wird einem doch klar, was man da jetzt dran hatte. Aber dass also eine Gesellschaft, die so von Angst getrieben ist, die ständig diese Unruhe im Innern spürt, dieses Inselchen für Recht und Freiheit, von dem Badiou schrieb, und das ist einfach von so einer gewissen inneren Unruhe geprägt und fühlt sich ständig bedroht von einem äußeren Feind. Und jetzt war halt dieses eine da, das Virus. Ja, so eine Gesellschaft, die ist also extrem empfänglich dafür, ihre eigentlich erreichten demokratischen Institutionen, Gewaltenteilung, Parlamentarismus und so weiter immer weiter abzubauen. Und das sehen wir natürlich nicht nur im Zuge der Pandemie, auch früher schon. Ja, Gambin beschrieben wurde, leichtfertiger Gebrauch von Notstandsverordnungen. Italien wurde schon seit Jahrzehnten so regiert mit Notstandsverordnungen. Und ja, auch in Deutschland sehen wir, was soll das Recht sein? Das ist halt das, was die Verfassungsrichter da auslegen müssen für eine bestimmte Zeit. Und jetzt ist halt die Zeit, in der die Gesundheit so das heiligste Gut ist. Und dann, ja, ist aus ihr. Weiß ich auch nicht, ob ich die Verfassungsrichter so kritisieren würde und sagen würde, die hätten hier anders entscheiden müssen. In der Bundesnotbremse und so weiter wurde jetzt irgendwie bestätigt, dass das rechtens war. Nee, sondern sie spiegeln halt da ja, die Werteabwägung, die Güteabwägung in der Bevölkerung wider. Und wenn sie das so raushören, dass sie in dieser Zeit leben, dieser totalitären Zeit, in der die Gesundheit so über allem steht, dann urteilen sie demnach eigentlich auch richtig. Und klar, könnte man dann konservativ sein und sagen, wir beharren hier auf dem Buchstaben des Gesetzes, das ja hier gebrochen wurde. Zum Beispiel konnte man ja nicht mehr in die Kirche gehen beim ersten Lockdown im Frühling 2020. Wenn man also nicht mehr in die Kirche kann, dann ist das ein Angriff auf die Religionsfreiheit. Eigentlich ganz klar, logisch einzusehen, dass das jetzt auch nicht so mein Problem ist, aber dass das extrem einfach zu sehen ist, dass hier eigentlich die Verfassung grundlegend missachtet wurde. Und die Frage der Verhältnismäßigkeit würde ich hier schon mal gerne aufwerfen, aber okay. Dann, ja, das ist also jetzt dieser freie Diskurs, in dem ich schon wieder gleiten lasse. Und dann, ich glaube, ich bin schon ein bisschen ermüdet. Vielleicht sollte ich wirklich bald zum Schluss kommen. Jetzt hier noch mal kurz, genau, Kekulé, den ich also so bewundere. Kekulés Corona-Podcast, absolut empfehlenswerter Podcast. Wirklich der beste Podcast der letzten 2-3 Jahre für mich. Also ja, der beste, den ich so entdeckt habe. Dann, was ich da gesagt habe über die Übersterblichkeit, war also so nicht richtig, was ich jetzt nachgelesen habe. Gab es anscheinend doch eine Übersterblichkeit letztes Jahr. Dieses Jahr gibt es ja sowieso mehr Corona-Fälle. Ja, nur das sind halt diese Wissenschaft, diese Zahlenfragen, wo ich mich eigentlich nicht drin verbeißen will und was auch eigentlich das Grundproblem ist jetzt der Diskussion immer zwischen dem einen und dem anderen Lager. Das eine Lager der Vernünftigen und das andere der Querdenker. Querdenker, was für ein schönes Wort. Ich weiß nicht, was diese Querdenkerbewegung genau ist. Ich würde mich auf jeden Fall nur mit diesem Wort identifizieren, quer zu denken. Das auf jeden Fall. Aber ja, dann, dass das wirklich ein Kampf, der sinnlos ist, sich jetzt zu fragen, gab es eine Übersterblichkeit, gab es das nicht? Naja, es gab ca. 50.000 Corona-Tote letztes Jahr und hier ja, wurde für einzelne Monate also eine Übersterblichkeit festgelegt und anscheinend gab es auch Hitze im Sommer, auch das hat sich dann auf die Sterberaten ausgewirkt. Ja, aber es ist für mich nicht entscheidend, jetzt nachzuvollziehen, sind hier jetzt wirklich diese 10.000, diese 30.000 oder 50.000 Menschen mehr gestorben wegen Corona? Ja, also das ist nicht die Frage, wenn man sich das genau anschaut, in welcher Lebenssituation sie sind. Wie bei meiner Oma, dann muss man das eben stark relativieren. Auch wenn es eine tatsächliche Übersterblichkeit gab. Und ja, selbst wenn die Leute, die da sterben, nicht so alt werden, selbst wenn der Durchschnitt 50 wäre von den Leuten, wäre immer noch diese Frage, ja, aber was ist das, was eigentlich das Schlimme daran, dass jetzt Leute an Corona sterben, ist nicht schlimmer, als dass sie an einer anderen Krankheit sterben würden. Aber trotzdem legen wir da medial so den Fokus drauf und es wird, wenn Porträts dann in Zeitungen gedruckt von Verstorbenen an Corona. Als wären das irgendwie die Märtyrer unserer Nation. Das ist einfach so absurd. Also, ja, warum, wenn wir fast 1 Million Todesfälle im Jahr haben, 985.000 habe ich da gelesen, dann ist klar, dass Corona da so oder so ein kleinerer Brocken ist. Und das, klar, kann man auch angehen als Problem, wenn es da einen Ansatzpunkt gibt, Leute zu schützen und unnötige Todesfälle zu vermeiden. Ja, aber prinzipiell glaube ich nicht, dass wir da in den Tod so eingreifen sollten. Sondern ja, das ist halt dieser Interventionismus, der ja hier wirklich eingreift in ganz verschiedenste Felder, in die Wirtschaft. Klar, die Einbußen durch Schließung von Fabriken und so weiter, aber auch in das Leben der Schüler und die Biografie dieser Schüler, die dann monatelang nicht zur Schule gehen konnten. Ich denke, jetzt sind die Schulen offen, aber letztes Jahr waren sie eben geschlossen. Im Winter, das kriege ich alles nicht so genau mit. Aber ja, das sind also Eingriffe, massivste Eingriffe. Genau, und darüber müssen wir diskutieren. Wie setzen wir das also in Verbindung zu einem vermutlichen Nutzen der uns jetzt gebracht wurde, durch weniger Corona-Tote nutzen, den ich sehr stark relativieren würde von vornherein, was der Nutzen überhaupt sein soll, zu verhindern, dass Menschen an einer speziellen Krankheit sterben. Ja, können sie jetzt verhindern, wenn uns alle einfach einschließen, einfach alle daheim bleiben, dann verhindern wir es halt, dass diese Leute jetzt sterben, aber es bleibt doch dabei, dass sie auch in Zukunft mehr gefährdet sein werden, dass auch in Zukunft, auch nächstes und übernächstes Jahr die 90-Jährigen mehr gefährdet sein werden, an Corona zu sterben. Also ja, auf eine Impfung warten, okay, das ist dann ein valides Argument, aber weiß jetzt nicht, wenn die Impfung dann doch nicht die erwünschten Eigenschaften hat, weiß ich nicht, was wartet man dann genau, dass genau, ist diese Frage der Übersterblichkeit, ist also für mich so eine Scheindebatte, so eine Debatte, auf die man sich lieber gar nicht einlassen sollte. Das war ein Fehler auch von mir, das überhaupt zu erwähnen. Naja, aber schon interessant finde ich halt diese Frage, was eigentlich für andere Krankheitserreger oder was für andere Infektionen gibt. Da kenne ich mich gar nicht so aus, aber ich kann für mich nur sagen, dass ich jeden Winter 5 oder 6 Erkältungen habe. Also es ist für mich einfach immer so, ist 2, 3 Wochen bin ich erkältet, dann erhole ich mich eine Woche und dann schon die nächste Erkältung ist oft so im Winter und das deshalb eigentlich ja gar keinen Sinn macht, wirklich zu sagen, mit dem Schnupfen gehe ich nicht aus dem Haus, sondern das halt schon so einkalkuliert. Ja, weiß ich jetzt nicht, ist halt bei mir so, ist mein Immunsystem ein bisschen schwach. Und ja, das ist halt diese Frage dann, dieser unmenschliche Druck, der den Individuum da aufgehalst wird, dass ich mich jetzt die ganze Zeit schuldig fühlen müsste, wenn ich hier vor die Tür gehe im Winter. Aber okay, dann, das, was ich aber gerade gesagt habe, war ja interessant. Das könnte ich mit was verbinden, was ich gerade erst nochmal nachgelesen habe. Bei Matthias Bröckers. Matthias Bröckers, der auch einige verschwörungstheoretische Bücher geschrieben hat. Und dieses Buch hatte ich schon mal vorgelesen, Folge 27, Klimalügner, in dem er also beschreibt, wie von beiden Seiten diese Diskussion ums Klima mit extrem ja, tendenziösen Fakten geführt wird. Auch von der Seite der Klimaschützer, dass hier also eine Art der Hysterie in Gang gesetzt wird, die ja für ihn ist rechtfertigt, da also von Klimalügner auf beiden Seiten zu reden. Auch bei den Klimawandelleugnern, aber auf der anderen Seite eben auch. Und darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern als Vorwort hatte ich hier was über Corona geschrieben, weil dieses Buch dann rauskam im März oder April 2020, kurz nach dem Ausbruch von Corona. Und deshalb hat er da kurz auch noch was dazu geschrieben, was ich ganz interessant fand, über Viren und so weiter. Hier ist er also jetzt am Anfang dieses Vorwurfs kurz davor, nämlich in die verschwörungstheoretische Ecke schon wieder abzudriften. Es geht hier jetzt um Bill Gates, aber da ist ganz interessant, wie er hier schreibt, er will sich davon distanzieren, aber dann doch nicht ganz von den Verschwörungstheorien. Lesen wir mal da rein. Auch die Pandemie nur als Ergebnis der Umweltzerstörung und des Klimawandels zu erklären, greift zu kurz. Wie auch die Hypothese über die vermeintliche Biowaffe SARS-CoV-2, die ein ominöser Dr. No absichtlich in die Welt gesetzt hat, um die Menschheit zu versklaven. Wobei Bill Gates mit seiner Geschäftsidee, 7 Milliarden Menschen einen ungeprüften RNS-Impfstoff zu verpassen und sie zu genetisch manipulierten Organismen zu machen, der Rolle als philanthropischer Megaschurke schon durchaus nahe kommt. Als oberster Trittbrettfahrer der Pandemie und einflussreichster Vertreter eines Denkens, das den Krieg gegen Viren ausgerufen hat. So lautete ja die Parole vieler Regierungschefs, die in fast allen Ländern der Welt mit Ausgangs- und Kontaktsperren und weiteren Notstandsgesetzen die demokratischen Grundrechte ihrer Bürger stark einschränkten. Um solche extremen Maßnahmen durchzusetzen und die Ausrufung eines Krieges zu begründen, wurde über die Medien eine Atmosphäre der Angst und tödlichen Gefahr geschaffen und das neuartige Coronavirus zum Weltfeind Nummer 1 ausgerufen. Erst wenn dieser besiegt sei, so tönt es auf allen Kanälen, erst wenn die Impfung da ist, könne man zur Normalität zurückkehren. Für diesen Endsieg durch Impfung, die Wunderwaffe gegen SARS-CoV-2, werden jetzt Milliarden gesammelt. Eine erste Studie, dass ein altbewährtes Mittel gegen Malaria, Hydroxychloroquine, HCR, als erste Hilfe gegen Covid-19 erfolgreich sein könnte, für Menschen mit einem bestimmten Enzymmangel aber auch gefährlich werden kann, wurde hingegen von offizieller Seite scharf kritisiert. Die Therapiekosten liegen bei zweimal täglich 50 Cent pro Patient. Braucht es da noch die Mobilisierung von Milliarden für einen ungeprüften Impfstoff, dessen mögliche Nebenwirkungen noch völlig unbekannt sind? Eher nicht, sagt der gesunde Menschenverstand, während Regierende und Gesundheitsbehörden alle Hoffnungen darauf setzen und 120 Forschungsinstitute in aller Welt fieberhaft nach einem Impfstoff suchen. Ja, das habe ich jetzt nur englisch ausgesprochen, klar, weil es in No Agenda immer schon erwähnt wurde. Das, was Trump damals, glaube ich, promotet hatte, dieses Hydroxychloroquine. Und ja, weiß ich jetzt nicht, wie da der Stand ist, wohl dann doch nicht zu gebrauchen, aber dieses Jahr ist ja jetzt erst ein neues Medikament getestet worden. Was ich jetzt bei Kekulé gehört habe, dass das schon mit einer klinischen Studie auch erprobt wurde, ein Medikament, glaube ich, gegen Depressionen, ein Antidepressivum, hat dann auch eine erstaunliche Effektivität gegen Covid gezeigt. Und das, sagte Kekulé, ist gar nicht so überraschend, dass es solche Medikamente gibt, dass da auch solche Querbezüge gibt. Ein Medikament, das eigentlich für was anderes gedacht war, hilft jetzt hier auch. Und ja, das ist ein sehr guter Gedanke, dass wir hier uns also seit Anfang an diesem Diskurs ausgesetzt sehen, der so die Impfungen pusht, wobei wir eigentlich wissen, Impfungen gegen Grippeviren, wie auch bei der herkömmlichen Grippe, sind extrem unzuverlässig. Auch bei der herkömmlichen Grippe sind die Impfungen in manchen Jahren extrem schlecht, haben extrem schlecht geschützt und teilweise sogar vielleicht die Gefahr erhöht zu erkranken. Das ist jetzt so Halbwissen, aber auf jeden Fall Fakt ist, dass bei der herkömmlichen Grippe die Impfungen nicht so wirken wie bei anderen Krankheiten, wo wir Impfungen haben, die dann lebenslang wirken, sondern da wirklich, dass das wirklich ein schwieriges Gebiet zu sein scheint und so ja auch bei Corona, wie wir jetzt feststellen. Aber ja, von Anfang an dieser Fokus also auf Impfungen und dann wird sowas natürlich ignoriert, wenn es auch Medikamente geben könnte, weil die viel zu billig sind, weil man damit kein so gutes Geschäft machen kann, wenn das hier nur 50 Cent kostet. Und ja, das ist sehr richtig, dass das also im Noagenda-Podcast immer wieder zu nennen und da dran zu bleiben, zu überlegen. Okay. Ich lese nur noch ein Stück weit. Das ist ganz schön. Diese Viren, die unglaublich, unglaublich zahlreich sind. Irgendwie. Es kommt einem ein wenig so vor wie die Durchhalteparolen und Hoffnungen auf die Vergeltungswaffe V2 am Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit dem Unterschied, dass ein Krieg gegen Viren noch viel irrsinniger ist als der Krieg der Deutschen gegen den Rest der Welt. Und dass auch eine Wunderwaffe gegen SARS-CoV-2 wie das Impfen überhaupt keine wirkliche Lösung ist, weil schon in der nächsten Saison SARS Nummer 3 und 4 oder andere neuartige Erreger auftauchen. Damit will ich nicht fundamentalistischen Impfgegnern das Wort reden. Kaum etwas wäre in Zeiten des Lockdowns wünschenswerter als eine sowohl wirksame wie auch nebenwirkungsfreie Immunisierung. Sondern darauf hinweisen, dass es sich dabei um einen Wettlauf wie der sprichwörtliche zwischen Hase und Igel handelt. Viren sind die Weltmeister der Verwandlung und eine Supermacht, gegen die jeder Krieg aussichtslos ist. Nicht nur wegen ihrer Zahl, sie wird auf 10 hoch 31 geschätzt und ihrer kreativen Strategie der Mutation, sondern weil sie ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens sind. Als frei umherschweifende Informationseinheiten gehören sie seit 3,5 Milliarden Jahren dazu und sind ebenso unverzichtbar wie die Bakterien. Das erste Biomolekül, die Ribonukleinsäure, RNS, wurde von seinen Entdeckern Viroid genannt, weshalb es keine haltlose Spekulation ist, die Viren als den Ursprung des Lebens und treibende Kraft der Evolution anzusehen. Sie sind tatsächlich, wie die Virenforscherin Karin Mölling ihr Buch genannt hat, eine Supermacht des Lebens. Ohne ein Virus, dessen Wirt vor 25 Millionen Jahren infiziert wurde und die viralen Informationen in sein Genom aufnahm, hätten seine Nachfahren sich nicht zu Affen und Menschen entwickeln können. Denn nur dank dieser Informationen konnten und können sie das Protein Synkytin 1 bilden, einen grundlegenden Baustein zur Entwicklung der Plazenta. nicht allein die Erkenntnis, dass ohne diesen viralen Vorgänger von Corona die Krone der Schöpfung nie aus einer Gebärmutter geschlüpft wäre, sondern mit Eiern als Brutstätte hätte vorlieb nehmen müssen, sollte eine neue Perspektive auf den Umgang mit Viren eröffnen. Der Glaube, dass ein Krieg gegen Viren geführt und gewonnen werden kann, wenn man nur die richtige Wunderwaffe einsetzt, entspricht demselben alten und falschen Denken, das nach den Entdeckungen der bakteriellen Erreger von Robert Koch und Louis Pasteur zum herrschenden Paradigma wurde. Es hat uns eine wunderbare Medizin beschert, die viele schwere und bis dahin oft tödlich verlaufende Infektionen heilen konnte, aber wegen des massenhaften und maßlosen Einsatzes von Antibiotika eben auch jene multiresistenten Bakterien, die in deutschen Krankenhäusern jährlich weitaus mehr Menschen dahinraffen, als bis dato an Covid-19 gestorben sind. Diese Opferzahlen zeigen, dass der Krieg gegen Bakterien nicht gewonnen wurde und nicht gewonnen werden kann. Im Gegenteil, je wilder mit der Wunderwaffe Breitbandantibiotikum geballert wurde, umso härter schlugen die multiresistenten Biotika zurück. Sie sind schneller als unsere Forscher, schlauer als unsere Pharmazeuten und sie sind überall. Und ihre dichteste Truppenstationierung auf dem ganzen Planeten befindet sich ausgerechnet im menschlichen Darm. Dass dessen Funktionen von höchster Relevanz für die Gesundheit sind, ist seit der Antike bekannt. Dass Bakterien hier eine entscheidende Rolle spielen, weiß die Medizin ebenfalls schon lange. Doch erst die Möglichkeiten der Gensequenzierung haben der Mikrobiologie in neuester Zeit die Dimension dieser unsichtbaren Welt erschlossen. Nicht nur bei den Milliarden von Kleinstlebewesen, die in hunderten verschiedener Spezialeinheiten ihren Job im Darm verrichten, sondern auch die in die Billionen gehenden Bakterientruppen, die in allen anderen Organen am Werk sind. Ach so, jetzt Viren, also im Darm und die Bakterien in den anderen. Bakterien sind, glaube ich, ein bisschen größer. Bakterien sind auch richtige Lebewesen, glaube ich zumindest, aber mit Zellkern weiß ich jetzt nicht genau. Noch längst sind nicht alle Funktionen dieses unfassbaren Gewimmels entdeckt und kartografiert. Doch schon jetzt hat die Vielfalt dieser Fauna, die in Symbiose mit dem menschlichen Körper lebt, manche Forscher dazu gebracht, bei Menschen und größeren Lebewesen überhaupt nicht länger von Individuen zu sprechen, sondern von Holobionten. Unser Körper liefert nur den Rahmen, die Gestalt oder das Gefäß für eine Vielzahl verschiedener Lebewesen, die symbiotisch, also zum gegenseitigen Nutzen, zusammenleben. Ja, das ist ja wie im Kommunismus praktisch. Unser Körper ist schon so ein Vorbild, ein Modell, wie wir den Kommunismus auch aufbauen können. So eine symbiotische Beziehung zwischen allen Menschen einrichten. Aber gut, lese ich einfach noch weiter. Und zu diesem Holobiotop gehören auch die Viren, von denen wir noch viel weniger wissen als von den Bakterien. Als Viren bezeichnet und zusammengefasst wurden einst alle Einheiten, die durch das Sieb der vielfach größeren bakteriellen Erreger gefallen waren. Und so wie von den Billionen Bakterien nur sehr wenige für den Menschen gefährlich, sehr viele aber unverzichtbar sind, so sind auch unter den Quadrillionen Viren nur sehr wenige Krankheitserreger, sehr viele aber äußerst nützlich. Unlängst wurde geschätzt, dass ein menschlicher Organismus etwa 320.000 verschiedene Viren beherbergt. Welche Arbeit dieses Heer von Parasiten nachgeht und welche Funktionen die einzelnen Arten genau ausüben, ist noch weitgehend unbekannt. Sicher ist nur, dass sehr viele von ihnen gar nicht den Menschen als Wirt benutzen, sondern die im Holobionten Homo sapiens lebenden Bakterien. Also die Viren leben in den Bakterien. Diese Viren werden Bakteriophagen, Bakterienfresser genannt und sorgen in unserem bakteriellen Großhaushalt offenbar für Ausgleich und Regulation. Einige dieser Viren werden mittlerweile deshalb auch schon therapeutisch eingesetzt. Aber nicht nur Menschen, Tiere und Pflanzen beherbergen unzählige Viren. In jedem Tropfen Meerwasser befinden sich 10 Millionen von ihnen. Und nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im kochenden Wasser der Tiefseevulkane, in heißen Schwefelquellen, und im nicht mehr ewigen Eis der Antarktis. Stammbaum für Viren lässt sich nicht wirklich erstellen. Ja. Ein mit perfekter Optik ausgestatteter Außerirdischer, der diese winzigen Nanowesen sehen könnte, Auch in der Luft wimmelt es nur so von ihnen. In 15 Kilometer Höhe reisen sie um die ganze Welt. Ein mit perfekter Optik ausgestatteter Außerirdischer, der diese winzigen Nanowesen sehen könnte, würde diesen Planeten ohne Frage für eine Virusphäre halten. Denn rein zahlenmäßig ist alles, was ansonsten auf der Erde kreucht und fleucht, einschließlich der gigantischen Population der Bakterien, nur eine kleine Minderheit verglichen mit der Menge der Viren. Eine einheitliche Taxonomie nach Art, Gattung, Familie wie bei den Pflanzen oder Tieren gibt es für die Welt der Viren erst ansatzweise und die Forscher stehen dabei vor einem großen Problem. Ein Stammbaum für Viren lässt sich nicht wirklich erstellen, weil sie sich nicht linear entwickeln. Sie geben ihr Erbgut nicht über Vermehrung weiter, sondern tauschen quasi per Handschlag Gene untereinander und mit ihren Wirten. So kamen hilfreiche virale Informationen in die menschliche und pflanzliche DNA und umgekehrt haben die Viren seit Milliarden Jahren Gensequenzen ihrer Wirte aufgenommen, sodass es kaum möglich ist, ihre Verwandtschaften anhand von Genvergleichen zu definieren. Erst Anfang 2020 hat das International Committee on Taxonomy of Viruses, das offiziell für die Virenklassifikation zuständige Gremium, erstmals ein einheitliches 15-stufiges Schema entwickelt, mit dem die riesige Diversität der Viren künftig erfasst werden soll. Eine Vielfalt und Verschiedenheit, die noch weitestgehend unbekannt ist, eine Terra Incognita, deren Bewohner einerseits tatsächlich unbekannt sind, die aber nicht wie einst die weißen Flecken auf der Landkarte weit weg und fremd sind, sondern die in uns leben und zu uns gehören. Natur, wir sind von ihr umgeben und umschlungen, unvermögend aus ihr herauszutreten und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Beginnt 1782 Goethes Fragment über die Natur. Zu einer Zeit, als die Rolle der Bakterien und Viren für die Evolution noch unbekannt und gar nicht vorstellbar war, wie sehr wir von diesen Wesen umschlungen sind und wie unfähig auf sie zu verzichten, wenn wir weiterleben wollen. Gegen eine solche Macht kann man keinen Krieg führen, ohne sich selbst zu schaden. Jede vollständig desinfizierte und pasteurisierte Welt wäre zwangsläufig eine tote Welt. Mit Desinfektion und Hygiene können wir uns zwar die gefährlichsten Täter der Virusphäre vom Leib halten, wirklichen Schutz aber bietet nur das körpereigene Immunsystem. Im Laufe von Milliarden Jahren hat es gelernt, mit diesen umherschweifenden Informationseinheiten umzugehen, auch mit Krankheitserregern, von denen unsere nomadischen Vorfahren noch verschont blieben, weil sie erst mit der Sesshaftigkeit und der Domestikation von Tieren auf den Menschen übersprangen. Wie die Masern, deren Viren von der Kuh kamen, oder die Grippe durch die Haltung von Schweinen und Enten, oder wie in jüngerer Zeit Ebola, das durch das Vordringen in tropische Regenwälder unter die Menschen kam. Und auch an dem Erscheinen von SARS-CoV-2 könnten Menschen nicht ganz unschuldig gewesen sein. Damit endet der Text und driftet hier schon wieder ins Verschwörungstheoretische ab. Also es ist nichts machen mit Matthias Bröckes. Da zieht es mich immer wieder rein. Und das war ja sehr anregend, was Goethe da schrieb, dass wir irgendwie nicht aus der Natur rauskommen und so in der drinnen sind. Irgendwie umgeben und umschlungen, aber nicht tiefer hinein und auch nicht wieder raus können. Ja. Aber gut, also jetzt muss ich nur noch mal kurz auf meine Notizen schauen, ob es noch was gibt, was wirklich unverzichtbar ist, heute zu sagen. Ja, nee, ist. Ja. Schwierig, schwierige Themen hier. Ja, ich habe ein Essay begonnen. Hier bin ich schon bei 30 Seiten. Aber das. Ja, kann ich dann vielleicht nächstes Mal einfach vorlesen, habe ich gedacht, einfach meinen eigenen Text vorlesen, das ist noch viel schöner hier. Niemand, Nietzsche schreibt, der Künstler versteht sein Werk so gut, wie niemand anders es jemals wieder verstehen wird. Also der Künstler liebt sein Werk so und ja, andere lieben es vielleicht auch, aber werden es nie so lieben und verstehen wie er selber und so. Ja, vielleicht auch hier, deshalb ganz gut. Einen eigenen Text kann nur ich wissen, wie ich den interpretieren kann. Ja, was anderes sagen wir mal zu Peru, weil wir da diese Frage der Entwicklungshilfe, wo ich auch nicht wusste dann beim Hören, ist das nicht zu naiv, was ich da sagte mit den Heizungen einbauen? Ja, mein Bruder beschäftigt sich jetzt auch viel damit, er studiert jetzt soziale Arbeit, auch mit dieser Frage, warum bringt die Entwicklungshilfe nicht so viel, was läuft da falsch? Ja, aber ich denke, es geht ja darum, das eben nicht auf Entwicklungshilfe zu begrenzen. Klar, zum ersten Mal gibt es die klassische Entwicklungshilfe, wo Deutschland auch nie die Zusage eingehalten hat, 0,7% des BIP dafür auszugeben. Das hat man sich dann schön gerechnet, kann man bei Flassbeck nachlesen. Es wurde nie eingehalten, sondern eher so die Hälfte davon, obwohl das schon seit den 70ern eigentlich fest unterschrieben war, so zugesagt war international, dass die Industrieländer sich darauf verpflichten. Aber okay, eigentlich, sage ich mal, ist das eigentlich Problem ja mit der generellen Wirtschaftspolitik hier nicht so auf Entwicklungshilfe schauen, sondern überlegen, wie können wir überhaupt mit Ländern wie Peru Geschäfte machen. Peru, das auch sehr viel Kakao exportiert oder andere tropische Früchte wie Avocados. Aber Kakao, der meiste Kakao weltweit kommt aus Westafrika. Diese Länder exportieren nochmal deutlich mehr. Ich glaube so 75% des weltweiten Kakaos kommt von dort, aber auch in Südamerika wächst er so ein bisschen im Urwald vielleicht, weiß nicht genau. Aber hier ist meine Freundin so traurig, dass in Peru dann fast keine Industrie zur Verarbeitung der Kakaobohnen gibt, sondern es wird alles nach Europa geschickt und Deutschland oder die Schweiz ist dann das Land, das weltweit am meisten Schokolade exportiert und Deutschland auf Rang 2, glaube ich. Also das ist ja extrem traurig. Warum? Auch im Sinne des Klimawandels. Weniger Transporte. Hier können wir die Kakaobohnen doch direkt da lassen, wo sie geerntet werden und da die Fabrik daneben stellen und dann kann man da die Schokolade machen. Aber ja, warum? Also die Frage ist hier, wie können wir Deutschland überhaupt da Politik machen mit Ländern wie Peru, die jetzt halt aufholen müssen, die eine andere Entwicklung hatten, einen anderen Pfad gegangen sind und jetzt halt auf einem insgesamt deutlich ärmeren, unterentwickelten Niveau sind im Vergleich zu uns in Europa. Da können wir nicht so rangehen, dass wir sagen, ja, wir denken hier an unsere Vorteile, wir hier zu beiderseitigem Vorteil irgendwie einen Vertrag schließen. Es muss erstmal darum gehen, dieses Land so aufzubauen und zu entwickeln und zu schauen, welche Lehren können wir hier aus unserer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung ziehen, was hier so eingespielt hat, auch über Jahrhunderte mit der Verwaltung, der deutschen Verwaltung, dass die auch schon vor Gründung des deutschen Gesamtstaates 1871 so eingeübt werden konnte, über Jahrhunderte, dass dieses Zusammenleben der Menschen gab und diese bürokratischen Verwaltungsakte dann irgendwann schon so reibungslos ablaufen und das gibt es dann natürlich nicht in Peru, wenn da einfach eine viel kürzere Zeit da war, in der sich dieser Staat in diesem Sinne entwickeln konnte, auch wenn die Staaten in dem festen Sinne da schon länger existieren als Deutschland, ja Argentinien schon seit 1810, Peru seit 1820, ungefähr, ja 1820 rum war Peru das letzte Land, das sich unabhängig gemacht hat. Aber ja, hier müssen wir also so rangehen und zum Beispiel sagen, dass man hier gewisse Quoten festlegen kann für bestimmte bevorzugte Produkte, die wir dann von dort aus kaufen und dann irgendwie auch so subventionieren oder Steuern erheben auf Konkurrenzprodukte aus anderen reicheren Industrieländern. Können wir sagen, nein, da müssen wir hier die aus dem Entwicklungsland bevorzugen. Können hier das entweder subventionieren und halt Steuern erheben, auch vielleicht auf unsere heimische Industrie. Ja, weil was ist so wichtig daran, dass wir jetzt hier so eine große Schokoladenindustrie haben? Also das ist offensichtlich nicht überlebenswichtig und ist auch nicht so, bei der Rüstungsindustrie kann man ja immer noch dieses Argument machen. Ja, aber im Ernstfall, wenn wir angegriffen werden und uns verteidigen müssen, wäre es gut, die Produktion hier zu haben. Okay, bei der Lebensmittelversorgung, bei den Grundnahrungsmitteln auch gut, nicht so angewiesen zu sein auf andere Länder. Aber auch hier exportiert Deutschland ja noch 25% mehr, als es importiert an Lebensmitteln, hatte ich da im Aufwand-Podcast gehört. Also hier eine massive Überproduktion an Lebensmitteln. Aber ja, also hier könnte man helfen beim Aufbau dieser Industrien und schauen, wie es geht. Mit der Schokolade, klar, ist es schwierig, dann muss da auch genügend Milch sein. Die Kühe müssen da grasen, schwierig. Bei so vielen Bergen, aber die Kühen gefällt es doch deinen Bergen. Also ja, das müsste man sich halt so einspielen lassen über Jahre und Jahrzehnte und dann diese Industrien langsam aufpäppeln und langsam unterstützen, dass sie dann irgendwann auf eigenen Beinen stehen können und dann gibt es da auch eine Schokoladenindustrie. Und das wäre halt sowas, wo wir sagen können, ja, aber darauf können wir auch verzichten, hier so unsere Schokoladenindustrie zu stärken, dass dass jetzt Milka und Rittersport hier so stark sind oder so stark vertreten auf dem Weltmarkt oder auch nur auf dem deutschen Markt, ist nicht weiter wichtig. Da sind, hängen vielleicht ein paar hundert Arbeitsplätze dran oder tausende Arbeitsplätze, aber das können wir locker kompensieren. Ja, das war hier nur so meine Überlegung. Nicht hier als Wettbewerber agieren, weil das war eben diese Sicht, wie ich meinte, die wir der ganzen Welt dann wieder so aufzwingen und eigentlich nur glauben, dass wir schon so das Naturgesetz, ja, die Welt läuft halt so und deshalb machen wir es so. Aber wir sind doch eigentlich eins der mächtigsten Länder der Welt. Also wer macht denn die Spielregeln der Welt, wenn nicht wir? Ja, die USA sind noch ein Stück mächtiger, China auch, aber danach gibt es nicht so viele Länder, die hier nach diesen zwei Giganten dann auf der internationalen Bühne eigentlich Einfluss ausüben könnten, wenn sie wollten. Aber Deutschland will halt nicht. Ja, weil es so viel besser wegzuverwalten ist. Weil es so der Lauf der Natur ist, dann setzt sich sowieso das durch, der am stärksten sind. Die Deutschen sind einfach so ein großes Volk und da werden sich die Unternehmen auch durchsetzen, auch ohne eine Politik. Also was ich da bei Yannis Varoufakis gelesen habe in seinem Buch, das ich auch nochmal behandeln muss über die Euro-Krise. In der Zeit von Bismarck war also das Deutsche Reich Teil eines Bundes, eines gesamteuropäischen Bundes, den ich jetzt nicht genau benennen kann. Aber jedenfalls waren da auch andere europäische Länder vertreten. Und ich glaube auch Österreich. Österreich gehörte ja nicht zu Deutschland. Das war die Frage vor der Gründung damals, ob man Österreich auch mit reinnimmt. Aber nein, dann war Preußen halt da die führende Macht im Deutschen Reich eigentlich. Und hier also, ja, kann ich jetzt nur so grob aus dem Gedächtnis zitieren, dass es also darum ging, dass Deutschland dieses Staatenbündnis systematisch geschwächt hat, weil es gesehen hat, ja, wenn wir das einfach schwächen, dann wird einfach das Land mächtiger, das schon für sich genommen am meisten Macht hat, das für sich genommen halt am größten ist, das wird dann auch die Bedingungen diktieren. Und es kann auch sein, dass ich mich da irre, dass darum ging, dass Preußen da Teil dieses Staatenbunds war mit verschiedenen anderen deutschen kleineren Staaten und dass Preußen, wo Bismarck ja vorher, denke ich, auch Kanzler war in Preußen, bevor es dann zusammengefügt wurde, vereinheitlicht wurde, dass da also Preußen diesen Staatenbund extrem geschwächt hat immer wieder oder einfach ja, den nicht auflösen wollte, aber eben ihn auch nicht irgendwie mit finanziellen Mitteln, mit weiteren Befugnissen ausstatten wollte, weil es gesagt hat, ja, das ist auch ganz gut, die anderen kleinen Staaten sind hier so ein bisschen eingeordnet in unserer Nähe, da haben wir sie im Blick, aber mehr Mitbestimmung hier, dass wir hier als Staatengemeinschaft eine Entscheidung treffen, das wollen wir eigentlich nicht, sondern es läuft ja auch schon so ganz gut, wenn einfach der größte Player hier die Macht wird sich dann halt da konzentrieren. Und das ist eigentlich genau das gleiche Verhalten, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren in der EU sehen, was Deutschland da an den Tag legt, dass es systematisch die EU-Institution schwächt, zugunsten der Treffen der großen Länderchefs, dann da wird es beraten, immer wenn Merkel und die ganzen anderen Regierungschefs anreisen, aber die EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker zum Beispiel hat ja eben extrem wenig zu sagen und das ist dann auch traurig, Juncker, der Drunker, wird er genannt in Neugender. Aber ja, was bleibt ihm auch noch anderes übrig, wenn er hier keine Macht hat, nichts machen kann, mache ich es ihm auch nicht zum Vorwurf, dass er vielleicht mal ein bisschen über den Durst trinkt. Und ja, das ist einfach traurig zu sehen, was Deutschland hier für eine Politik betreibt. Okay, systematische Schwächung von solchen kollektiven Organisationen, weil man selber sich halt so unter Druck fühlt, sich so dieser brutalen Welt ausgesetzt fühlt und denkt, wir müssen aber für uns auch noch den kleinsten Vorteil rausholen, weil sonst würden wir echt nicht mehr über die Runden kommen. Also sonst, das macht uns zu viel Angst. Ja, aber auch interessant, was ich mir dann überlegt habe, wie schlimm ist die Situation eigentlich in Ländern wie Peru? Haben es die Leute da nicht vielleicht sogar besser als wir in Deutschland, weil wir halt immer so Angst haben müssen vor dem Absturz? Vielleicht ein zynischer Gedanke, aber nein, ich glaube schon, das lohnt, echt mal das zu überlegen, dass die Leute die so in der Armut leben oder so in bescheidenen Verhältnissen jetzt, wie meine Freundin, die jetzt so in mittelständischen Verhältnissen, sag ich mal, entstammt, im soliden Mittelstand. Aber ja, solche Leute, die jetzt nicht viel Reichtum haben, aus ihrer Familie und aus dem Land, was da vererbt wurde durch die Generation, dass die dann ja auch keine so große Angst haben müssen vor der nächsten großen Wirtschaftskrise. Ja klar, wenn sie sie dann treffen, aber ja, der Deutsche, der muss sich halt immer so Sorgen machen. Dieses Sorgende, dieses Berechnende, Kalkulierende, was könnte passieren? Wir müssen doch eigentlich gewappnet sein. Also wir sind hier eigentlich wirklich immer hart an der Grenze. Wir sind hier eigentlich von allen Seiten immer bedroht. Und diese Bedrohung, ja, deshalb auch durch das Virus, da kann es mal so dingfest gemacht werden. Das Ding, von dem Agamben da redete, das Ding, auf das man so fasziniert starrt. Gut, aber ja. Gut, aber ich glaube, hier kann ich an den Ende meines Diskurses gelangen. Es ist jetzt schon gleich Mitternacht. Daher auch schlägt schon wieder die Geisterstunde. Und ja, was kann ich hier noch vorlesen? Vielleicht ein Gedicht von Welbeck. Das meine Freundin hier so gefallen hat. Ja, hier hat sie mir ein Herzchen reingesteckt. Ein kleiner Klebezettel. Das hat ihr gefallen, hat sie gesagt. Und sie wollte, dass ich es vorlese. Aber ich glaube, sie hört hier gar nicht zu im Podcast. Aber ja, vielleicht doch mal hier extra für dich. Michelle Welbeck. Wir wachten früh auf. Erinnere dich, meine Süße. Die Flut stand sehr hoch und schäumte unter dem Mond. Wir gingen zusammen los, machten uns heimlich aus dem Staub, um den frühen Morgen zu sehen, der über den Dünen trieb. Der Tag brach an, wie ein Baum wächst. In der schlafenden Stadt liefen wir Fischern über den Weg. Wir gingen über heiter weiße Straßen. Segnung der Frühe, schlichte Freude allen dargeboten. Unsere schlafstarren Glieder bebten vor Glück. Und ich legte meine Hand flach auf dein Herz. Wunderbar. Ja, wunderbar hier diese Morgenfrische. Also, die will ich doch auch mal erleben, wenn es klappen kann. Und ich vielleicht mal früher ins Bett gehen kann. Aber warum nicht dieses Gedicht auch noch auf Deutsch vorlesen? Auf Französisch meine ich, im Original Französisch. Da reimt sich es auch ein bisschen. Ah, genau. Ja, mein Französisch ist nicht so gut, aber ja. Kann mich so ungefähr erinnern an die Aussprache. On se réveillait trop, tôt. Rappelle-toi ma douce. La mer était très haute. Et moussait sous la lune. On partait tous les deux, on s'échappait en douce, pour voir le petit jour qui flottait sur les dunes. Le matin se levait comme un arbre qui pousse, dans la ville endormie nous croissions des pêcheurs. Nous traversions des rues sereines de blancheur. Bénédiction de l'aube, joie simple offerte à tous. Nos membres engourdis frissonnaient de bonheur, et je posais ma main à plat contre ton cœur. Ah. auf das Herz. Also gut, damit verabschiede ich mich dann aber wirklich. Und es gibt auch kein weiteres Lied. Nein, heute asketisch und sparsam. Und ich hoffe, dass ich euch bald wieder hier begrüßen kann. Ja, jetzt bin ich bei 3 Stunden. Das war schon so geplant, weil ich habe es heute gespürt, dass ich hier eine ordentliche Dosis brauche, dass ich wirklich so in einem geistigen Tief war, wo ich mich jetzt wirklich nichts anderes mehr hätte wieder rausbringen können. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt ist 0 Uhr und meine Batterien sind auch wieder aufgeladen durch diesen Stressor hier. Durch, ja, wie auch immer. Dann bis zum nächsten Mal von meiner Warte hier aus, von meinem Podest, meinem Katheter, im Tischlein deck dich.